Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 10. Digitale Agenda Sachsen-Anhalt auf dem Prüfstand. Stand und Perspektiven für die Umsetzung der Strategie Bildung in der digitalen Welt.
Die Latte liegt hoch, genau, dessen bin ich mir bewusst, weiß aber umso mehr um die Referenten, die wir hier sozusagen mitgeladen haben, dass es da doch einige Expertise gibt, die es hier einzubringen gibt und einiges, was wir tatsächlich auch zur Diskussion bringen können. Ganz kurz zum Design dieser Runde, zum Vorhaben. Wir würden es tatsächlich so gestalten, dass wir eine gute Stunde Ihnen als Hörerinnen und Hörerinnen sozusagen das Vergnügen des Zuhörens zukommen lassen und Sie dann aber sehr gerne in die Diskussion einbinden würden. Denn ich sehe schon, wir haben ein durchaus kompetentes und fachkompetentes Publikum hier auch sitzen und denen möchten wir dann auch den entsprechenden Raum einräumen. Ganz kurz zur Vorstellung. In dieser Runde sitzen wir hier mit Herrn Nebel, der sozusagen als Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung geladen ist, als Ministerialdirigent und Zentralabteilungsleiter Zentrale Dienste, Digitale Strategie und Breitbandversorgung. Wir haben den Herrn Andreas Slowik, Schulleiter des Christian-Wolff-Gymnasiums hier in Halle. Deutsch und Geschichte sind sozusagen die Fächer und er ist auch in enger Zusammenarbeit mit der Medienanstalt Sachsen-Anhalt selber und auch betraut mit einem Aufbau einer Media-Scout, einer Medien-Scout-AG an seiner Schule und weiß daher wahrscheinlich sehr viel aus der Praxis zu erzählen. Darüber hinaus Herrn Willi Lichtenberger als Vertreter des Ministeriums für Bildung, der hierbei Referatsleiter des Referats Digitale Bildung, Bildung und Bildungsmanagementsysteme im Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalts zuständig ist. Und wir haben Herrn Marco Langhoff als Vertreter oder als Vorsitzender des Digitalisierungsbeirates und Vorstandsvorsitzender darüber hinaus des Arbeitgeberverbandes der IT-Wirtschaft und als sozusagen Mitarbeiter, nein, nicht als Mitarbeiter, als sozusagen Zuständiger für Teleport GmbH als Geschäftsführer, genau, zuständig ist. Wir starten die Runde und haben tatsächlich schon einiges mitgenommen aus der vorhergehenden Runde. Insofern ist das sehr spannend. Wir haben aus der vorhergehenden Runde letztendlich auch mitgenommen. Zumindest habe ich mir das notiert, dass es mitunter vielleicht sogar die eine oder andere Barriere gibt zwischen denen, die in politischer EntscheidungsträgerInnenposition sind und den Häusern, die letztendlich auch mit den Aufgaben betraut sind. Also zumindest wurde das so gespiegelt. Insofern können wir ja mal ganz spannend eruieren, wie denn tatsächlich der Stand ist, wie die Umsetzung der digitalen Agenda aussieht. Und ich würde tatsächlich die Frage zuvorderst an den Menschen aus der Praxis, aus dem Schulbetrieb stellen und fragen, wie tatsächlich die digitale Agenda in den Schulen des Landes Sachsen-Anhalts am konkreten Beispiel angekommen ist. Wie reagieren Schulen auf die digitale Agenda? Wie haben sie bisher reagiert und wie wird vielleicht auch der Prozess der Begleitung wahrgenommen?
Muss ich irgendwas drücken? Nee. Funktioniert so. Okay. Boah, das sind ja gleich aus didaktischer Sicht würde ich sagen, das war jetzt eine ganze Fragenkette, die ich wahrscheinlich erstmal so für mich auseinandernehmen müsste. Also wir haben natürlich die Digitalisierungsoffensive, so heißt sie ja, wahrgenommen, haben auch das Konzept wahrgenommen. Und das ist eben so mit solchen Botschaften, die einen Sollzustand beschreiben, der muss sich am Ist-Zustand messen lassen. Und der Ist-Zustand in unseren Schulen, natürlich für jede Schule verschieden, aber ich kann für unsere Schule sprechen, all die schönen Dinge, die da drinne stehen, wären bei uns momentan mit dem technischen Zustand, den wir hätten, schlichtweg unmöglich. Wir verfügen über kein WLAN in der Schule. Wir haben bis vor wenigen Jahren mit einer ISDN-Leitung in der ganzen Schule gearbeitet, wohlgemerkt Verwaltungs- und Unterrichtsnetz nicht getrennt. Das hat sich verändert dank der Stadtwerke, die uns wenigstens eine robuste 11.000 DSL-Leitung gelegt haben. Aber das ist ja für heutige Verhältnisse auch schon eigentlich viel zu langsam. Wir haben nur, also haben im Kern 3 Computerkabinette, sind also weit, weit weg von der angestrebten 1:1 Relation oder wenn man das IT-Konzept der Stadt Halle nimmt, von der 1:5 Relation. Wir haben einen riesengroßen Fortbildungsbedarf bei Lehrern, was die ganze Geschichte betrifft, verfügen über 4 interaktive Tafeln, bei denen ich wirklich sagen kann, die kann nicht jeder aus unserem Kollegium bedienen, was auch nicht schön ist. Ja, aber und was ich glaube, ich habe mir das in Vorbereitung auch gestern nochmal durchgelesen, ich glaube, dass wir auch in einer Hinsicht, was die Konzeption betrifft, auch nochmal einen Schritt zurückgehen müssen. Auf den ersten Seiten von solchen Papieren hat man ja so eine Setzung, das ist, das wird so, das wird so. Und ich glaube, dass wir nochmal die Grundfrage stellen müssen, wie viel digitale Bildung die Schule der Zukunft haben soll, wie viel für die Schule der Zukunft gut ist. Was ich an dem Konzept zum Beispiel sehr gut finde, ist, dass diese 6 Kompetenzbereiche aufgemacht werden und also nicht quasi das blinde Nutzen und die blinde Ideologie, alles nur noch digital da drinnen steckt, sondern eben auch der Bereich Reflektieren, kritisches Reflektieren. Mag an meinem Fach Deutsch liegen, wo man sich mit Medienkunde seit 30 Jahren auseinandersetzt und durchaus da vor allen Dingen die kritischen Texte wahrnimmt. Aber ich halte das für was ganz Wichtiges, dass wir also die Diskussion nicht nur über Gerätetechnik und blindtechnikgläubig führen. Es ist, glaube ich, in der Lehrerschaft inzwischen angekommen, dass sich da etwas tut. Auch die Medienlandschaft hat ja über den Digitalpakt Bund-Länder durchaus berichtet. Aber ich glaube, so der ganz große Ruck und der ganz große Glaube, dass den Versprechen, die da ja auch mit drinne stecken, wirklich schnelle Taten folgen, der ist eben noch nicht da, der kann noch nicht da sein. Dafür hat man in den letzten Jahren den ganzen Prozess einer besseren medialen Ausstattung der Schule als sehr, sehr schleppend erlebt. Nicht in jedem Fall, es gab PPP-Projekte, auch in Halle, wo das dann schön mit drin war. Es gibt ja auch Schulneubauten, wo man durchaus das mitdenkt, aber die Masse der Schulen, die eben nicht in diese beiden Gruppen fallen, haben da durchaus sehr starke Reserven.
Sie sagten ja, dass es durchaus auch KollegInnen gibt, die damit eher weniger vertraut sind. Wie organisiert Ihre Schule diesen digitalen Wandel? Wie verteilen Sie Zuständigkeiten oder wird das durch das gesamte Kollegium getragen?
Naja, so eine Schule von heute, das betrifft die meisten Schulen, ist ja so eine komische Gemengelage aus einer inzwischen Gott sei Dank vorhandenen jungen Lehrergeneration, die das aus dem Ärmel schüttelt, und einer Generation Ü55, die vielleicht auch mit nicht ganz zu Unrecht sagt, nö, nicht mehr mit mir. Und wir sind so im Mittelalter, ja, bin Mitte 40 oder gehe auf Ende 40 zu. Wir sind in der Schule 3 Leute, ja. Die anderen sind 15 Jahre jünger, 15 Jahre älter, in die sich wahrscheinlich so Fortbildungsaktivitäten auch noch lohnen, reinzustecken. Und das in der Praxis organisiert sich das am Ende so, dass die jungen Leute diese Räume bunkern, buchen, sehr, sehr viel machen. Also ich, bei unseren wenigen Laptop-Beamer-Einheiten, die wir in der Schule haben, komme ich immer zu kurz. Ich würde die mir gerne auch mal nehmen, aber die sind bei jungen Leuten im Unterricht eben alltägliches Mittel, so viel für mich vielleicht der Polylux, ja. Und dadurch, dass wir nicht für jeden diese Ausstattung haben und sagen, okay, das ist, sagen wir mal, mischt sich so der traditionelle mit dem modernen, medial gesehenen Unterricht. Das heißt nicht, dass jeder mediengestützte Unterricht, ich habe mir auch Laptop-gestützten Unterricht, PowerPoint und so weiter angeguckt, ich bin da nicht unbedingt begeistert und sage, die Denkprozesse unserer Schülerinnen und Schüler sind da super mehr angeregt worden und das war alles fantastisch. Also man muss da eben auch eine gewisse Vorsicht walten. Ein technisches Gerät hinstellen heißt nicht, die Unterrichtspraxis wird automatisch besser. Ja. Und Was glaube ich, also wir haben natürlich jemanden, der für den IT verantwortlich ist. Wir haben auch den ein oder anderen Informatiklehrer an unserer Schule meistens weitergebildet, kein Informatiklehrer von Hause aus. Was glaube ich kommen muss, und das steht ja auch in dem Papier, und ich glaube, das muss auch obligatorisch kommen, ist, dass der gesamte Bereich der Fortbildung schulübergreifend, wie wir das schon mal hatten bei Intel in den um die Jahrtausendwende, das muss für diesen Bereich dringend kommen und das muss auch zentral kommen und das muss auch jeden Lehrer betreffen. Ja, und da müssen natürlich auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Alleine kann die Schule, glaube ich, die einzelne Schule die Leute nicht fit machen. Auch wenn man natürlich, wenn so eine Tafel kommt, bietet man eine Einweisung an, das macht dann eine Kollegin etc. Aber das ist eben am Ende, man hört sich das einmal an, hat dann wahrscheinlich in dem Raum ein ganzes Jahr nicht, kommt dann irgendwann rein und sagt, oh, wie war denn das? Ja. Und Herr Lichtenberg, das wird er sicherlich auch nochmal wiederholen, hat mal gesagt, als die Sache vorgestellt wurde, Geräte in den Schulen funktionieren so, nur so, wenn es heißt, mach an und läuft. Wenn ich mich am Anfang meines Unterrichts eine Viertelstunde beschäftigen muss, dass ich ein Gerät zum Laufen bringe, dann nehme ich es nicht mehr.
Und, wir nehmen also mit, dass so die jüngeren Kollegen sind da vielleicht affiner, wenngleich in meiner Wahrnehmung das ein sehr technisches Verständnis ist, also durchaus eine weitere Dimension, die darüber hinausgeht, eine gesellschaftsrelevante, politisch-bildnerische relevante Ebene, schwingt da ja durchaus auch mit. Das heißt, es geht ja nicht um rein technische Kompetenzen und was Sie auch schon angesprochen haben, letztlich das Primat der Pädagogik, dass nicht die Technik, dass die Technik der Pädagogik letztendlich auch folgen sollte. Das heißt, das Konzept dahinter ist natürlich eben zeitgemäße Medien einzusetzen, die den Unterricht tatsächlich auch bereichern sollen. Ich würde das weitergeben oder weiterspielen tatsächlich an Herrn Lichtenberg, in Folge dann gerne auch an Herrn Nebel. Das Land hat sich auf den Weg gemacht, die Schulen sind sozusagen langsam auch gewahr der Herausforderungen, die da auf sie zukommen, und Medienkonzepte, haben wir auch schon gehört, gehen tatsächlich auch ein. Wie ist momentan die Qualität dieser Medienkonzepte, die die Schulen einreichen? Was nehmen Sie da heraus? Oder welches Verständnis?
Lassen Sie mich vielleicht damit beginnen, das, was Herr Slowik auch angedeutet hat. Die Frage ist zunächst erst einmal aus der pädagogischen Sicht, was an digitaler Bildung ist tatsächlich das, was in den Schulen verankert sein muss? Welche Kompetenzen sind es, die über die Zeit in den Schulen bei den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden müssen, damit sie in der Gesellschaft bestehen können, damit sie die neuen Anforderungen, die immer weiter sich auch rasant verändern, leisten können? Also aus dieser Sicht heraus, wenn man das konsequent verfolgt, dann ist es tatsächlich so, dass man nicht fragt, was kann die Technik alles, sondern dass man einen pädagogischen Ansatz hat. Und das haben Sie ja auch wahrgenommen mit im Zusammenhang mit dem Digitalpakt. Das war für uns eine zentrale Größe, dass wir gesagt haben, der Ausgangspunkt aller Überlegungen bei diesem wirklich gewaltigen Ausstattungspaket, das auf unsere Schulen zukommt, der Ausgangspunkt ist die Frage, was will ich womit in der Schule leisten. Und Herr Slowik hat das sehr schön an dem Beispiel der Whiteboards dargestellt. Genau das ist das Problem. Es kann nicht von außen gesagt werden oder irgendeine IT-Firma sagt, wie die Ausstattung am besten aussieht. Vielleicht gibt es auch gute Beratungen, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber in erster Linie ist die Frage, wie positionieren sich die Kollegen an der Schule? Was wollen sie erreichen? Und lassen Sie mich den Bogen gleich noch ein bisschen weiterspannen und dann komme ich zu den Medienbildungskonzepten an Schulen. Genau diese Frage wollen wir in den nächsten Jahren beantworten, und zwar nicht wir am grünen Tisch in Magdeburg, sondern und auch nicht das LISA in Halle, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die in den Schulen arbeiten, sich mit den Lehrplananpassungen auseinandersetzen. Also ich will auch das mal hier in diesem Kreis deutlich sagen, das war aus unserer Wahrnehmung auch bundesweit gesehen eine wirklich besondere Leistung, die wir geschafft haben, innerhalb relativ kurzer Zeit, das an Expertise unter den Kollegen und auch weiteren, auch unter wissenschaftlicher Beratung einzubeziehen, um die Lehrpläne für die Grundschule und für die Sekundarschule in Bezug auf die digitale Bildung anzureichern. Und ich möchte auch ganz deutlich sagen, das ist jetzt nicht, darauf können wir jetzt nicht stolz sein, sondern das ist eigentlich nur der Rahmen, der notwendig ist, damit an den Schulen eine Auseinandersetzung mit diesen Themen und Fragen entstehen kann. Und das wollen wir jetzt auch wirklich sehr befördern. Da wollen wir auch dazu ermuntern, dass diese Erprobung, so heißen die Lehrplananpassung, jetzt auch deshalb 4 Jahre sind für die Erprobung vorgesehen. Und auch danach wird es nicht fertig sein. Das erleben Sie überall, dass wir auch andere Modi finden müssen, die Rahmenbedingungen für den Unterricht den Gegebenheiten anzupassen. Aber nochmal, der pädagogische Ansatz, das ist für uns auch wichtig. Und jetzt komme ich zu den schulischen Medienbildungskonzepten. Im Zusammenhang mit der alten IKT-Richtlinie gab es aus den verschiedensten Gründen, ich will überhaupt keine Wertung vornehmen, aber es gab halt einen sehr aufwendigen Antragsvorgang oder ein Antragsverfahren, das sehr aufwendig war. Und unser Ziel war es von Anfang an, auch ich mit meinen Kollegen in der glücklichen Situation war, darauf aufzubauen, auf diese Erfahrung, im Zusammenhang mit dem Digitalpakt zu sagen, Moment mal, was ist jetzt notwendig? Der Bund fordert natürlich ganz klar, auch aus dem von mir schon beschriebenen Position, die Pädagogik ist der Ausgangspunkt aller Überlegungen, fordert also der Bund, es muss ein medienpädagogisches Konzept von den Schulen vorgelegt werden, ein pädagogisch-technisches Einsatzkonzept. Was haben wir daraus jetzt gemacht? Es ist nicht erforderlich, dass an den Schulen ein neues Konzept geschrieben wird. Nicht erforderlich. Wir haben in der Anlage oder in Anlagen zum Antragsverfahren ein Formular entwickelt. Das hat 6 Seiten Umfang. Das kann, wenn es ausgefüllt wird, durch die Schulen natürlich etwas umfangreicher sein. Aber worauf kommt es uns an? Wir wollen einmal, dass die Schule sich bekennt zu 3 zentralen Entwicklungszielen in der digitalen Bildung. 3 Ziele sollen im Kollegium diskutiert, besprochen und als gemeinsame Zielstellung festgemacht werden. Das kann sich an den Kompetenzen anlagern, die von der KMK-Strategie in der KMK-Strategie enthalten sind. Das kann aber auch aus der besonderen Situation heraus an einer Schule auch durchaus etwas anderes sein, das im Zusammenhang mit der digitalen Bildung steht. Und also das ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis, weil wir müssen letztendlich nach außen formal zeigen, dass es konzeptionelle Grundlagen gibt. Aber wir glauben, dass wir mit dieser relativ verkürzten Form eine gute Gelegenheit den Schulen auch bieten, also nicht externe Leute zu bezahlen, dass ein Konzept entwickelt wird, sondern sich selbst damit auseinanderzusetzen. Und ein schulisches Medienbildungskonzept ist nicht dazu da, damit es da ist, sondern es ist dazu da, dass es gelebt wird. Ich habe Diskussionen auch mit vielen Schulleitern in Dienstberatungen geführt, im Zusammenhang mit dem Landeskonzept. Und da gab es, wenn ich das noch anfügen darf, da gab es eine Bemerkung von einer Grundschulleiterin, die sagte, na, wissen Sie, ich mit meinen 5 Kollegen, wir stehen da ganz am Anfang, wir können das noch nicht machen. Da habe ich eigentlich sie ermuntert und gesagt, nee, gerade Sie müssen anfangen. Und Sie fangen natürlich nicht an, dass Sie irgendwelche Programmierelemente in irgendeinen Unterricht einbauen, sondern Sie fangen mit den kleinen Schritten an. Also das liegt uns sehr am Herzen, dass das vorwärts kommt an jeder Stelle, an der sich eine Schule, ein Kollegium befindet, die Chance nutzt, um eigene Ziele zu stecken und auch mit anderen Möglichkeiten das auszubauen. Ich habe jetzt noch nichts über Ausstattungssachen, sondern nur mehr über den pädagogischen Ansatz gesagt. Vielleicht ist das noch ein weiteres Thema.
Den konzeptionellen Ansatz letztendlich, der dahinter stecken sollte. Nun war hier eine Zwischenmeldung gewünscht von Herrn Langhoff. Tatsächlich entspricht es auch meiner Wahrnehmung und das ist auch etwas, was mir seitens von einer Schulleiterin erst jüngst eben geäußert wurde, dass es eigentlich wöchentlich mindestens 3-4 E-Mails gibt, die dann auch von IT-Unternehmen kommen, die eben Angebote machen, ein solches Medienkonzept in Zusammenarbeit mit der Schule zu schreiben. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten der IT-Wirtschaft oder inwiefern sind Sie da auch in dem System Schule so weit involviert, dass das überhaupt möglich wäre?
Also wir starten ja nicht sozusagen von null. Sie haben schon erwähnt, die IKT-Richtlinie, die auch einiges an Normierung oder an Empfehlungen sozusagen gegeben hat und in deren Zuge auch Medienkonzepte entstanden sind. Ich will einfach reflektieren, was mir dabei aufgefallen ist, weil natürlich geht die IT-Wirtschaft da rein und sagt, gut, lasst uns drüber reden. Das geht mehr oder weniger gut. Aber am Ende kommen wir doch an einem Dilemma an. Selbst wenn ich eine Beratung versuche, so weit wie möglich auf das pädagogische Niveau anzupassen, also ich will nicht sagen herunterzugehen, sondern quasi auf die pädagogische Seite zu wechseln. Simples Beispiel. Ich kann die Frage stellen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, was ist einfacher, das Gerät zum Kind zu bringen oder das Kind zum Gerät zu bringen? Das hat unterschiedliche Implikationen. Das ist eine Frage, die ist natürlich sprachlich, die ist zu beantworten. Darauf kann ich eine Antwort erwarten. Es hat nichts mit Typenschildern oder mit Prozessoren oder was auch immer zu tun, sondern simpel ist es eher ein Computerkabinett oder sind es Geräte, die ausgeteilt werden. Das Dilemma dabei ist, ich bekomme zwar eine Antwort, aber worauf basiert die? Die basiert nicht auf Erfahrung. Die meisten, die mir darauf eine Antwort geben, haben weder das eine noch das andere wirklich ausprobiert oder eben nur eins von beiden und sagen, das hat gut funktioniert, mache ich weiter, oder das andere hat katastrophal funktioniert, ich will das andere, ohne zu wissen, ob das besser ist. Also ich plädiere dafür, tatsächlich den Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit einzuräumen, Erfahrungen zu machen, es praktisch auszuprobieren, auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Und ich will noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Wir hatten neulich eine Auszeichnungsveranstaltung für MINT-Schulen, wo ein Schulleiter die Zeit, die ihm gegeben wurde, da was zu sagen, dafür nutzte, sich an Herrn Tullner, an den Bildungsminister zu wenden und zu sagen, wieso muss ich eigentlich einen Antrag schreiben, wenn ich WLAN bekommen möchte? Ich muss doch auch keinen Antrag dafür schreiben, dass das Licht angeht. Fand ich, hatte einen Punkt. Ja? Also an der Stelle, ohne sozusagen ein Ziel zu fixieren, ohne zu sagen, was will ich eigentlich in meinem Unterricht besser, intensiver oder wie auch immer machen, sollte man über IT gar nicht reden. Das ist vollkommen klar. Das Primat muss beim Pädagogischen liegen und nicht bei den IT-Firmen, die sagen, ich habe hier eine tolle Lösung. Ich sage es mal ganz ketzerisch, wer über die Didakta geht und Lehrer ist, würde ich behaupten, es gibt keine wirklich gute Lösung für einen Unterricht. Lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. So, jetzt gebe ich weiter.
Okay. Ja, ich möchte da nochmal ganz genau anknüpfen an der Problematik Medienkonzept. Also Herr Lichtenberg war auch in der Schulleiterrunde mit mir, das war so 2017 Ende. Ich habe das alles zur Kenntnis genommen und habe gesagt, wir wollen ja nicht die Schule sein, die am Ende schlecht ausgestattet ist, und haben uns auf den Weg gemacht und haben, dabei ist ein, wie ich finde, sehr anspruchsvolles schulisches Medienbildungskonzept entstanden, was jetzt gerade nach anderthalb Jahren in der Endredaktion liegt, was auch als schulische Gemeinschaftsaufgabe begriffen wurde. Jede Fachschaft hat daran mitgearbeitet, hat für ihr Fach Ziele definiert, so soll das ja auch sein. Ich habe aber so ähnliche Bedenken wie Sie. Ich glaube, die Abhängigmachung von Ausstattung und so einem Konzept ist eine ganz, ganz knifflige Geschichte. Ich mache das mal am Beispiel Halle Saale. Da gibt es an der Berufsschule einen Kollegen, der auch im LISA arbeitet, im Bereich Computer seit vielen Jahren. Wenn der sich hinsetzt und so ein pädagogisches Konzept formuliert, dann weiß der genau, was er am Ende an Technik haben will. Macht das, ich übertreibe jetzt mal, die Grundschule Radewell mit ihren Möglichkeiten von 4 vielleicht jungen oder nicht mehr ganz so jungen Lehrerinnen. Und am Ende des Tages steht, der eine kriegt das und der andere kriegt das. Glaube ich, kommen wir genau in diese Diskussion. Mir ging so ein ähnliches Beispiel durch den Kopf, als ich heute herfuhr. Ich glaube, am Ende kann man nicht abhängig machen, ob eine Schule in ihr Programm schreibt, wir informieren die Eltern im Krankheitsfall telefonisch, ob die Schule einen Telefonanschluss bekommt oder nicht. Ja, wir sind hier in so einer ähnlichen Diskussion und ich glaube, dass das Land und auch die Stadt Halle, die sollten sowieso diesbezüglich mehr miteinander reden, aber das ist noch ein anderes Thema, gut beraten sind, hier bestimmte Mindeststandards zu formulieren, die eben nicht von einem wie auch immer gearteten medienpädagogischen Konzept abhängen. Zumal ich glaube, dass die Schulen mit der Konzeptarbeit in den letzten Jahren wirklich teilweise traktiert wurden. Bei jeder Veranstaltung erlebe ich, wir brauchen noch ein Konzept für sexuelle Prävention, wir brauchen noch ein Konzept für Brandschutz, wir brauchen das Konzept noch und das Konzept noch. Wir haben da sehr viele Papiere produziert. Ich habe aber nicht wahrgenommen, dass die schulische Praxis mit den Papieren nun so viel besser geworden wäre, dass es nur noch ein weiteres geben sollte. Das heißt nicht, ich habe die Arbeit an dem medienpädagogischen Konzept, ich habe mich besonders für den Bereich Deutsch zuständig gefühlt, dabei als einen sehr, sehr sinnvollen Denkprozess für mich selbst erlebt. Aber warne davor, Ausstattung und Konzept zu eng aneinander zu binden.
Okay, ganz kurz Herr Lichtenberg und dann würde ich gerne eine Frage an Sie, Herr Nebel, weitergeben.
Ich versuche es kurz zu machen, ja. Also natürlich ist es doch eigentlich, wenn man sich das anschaut, worum geht es bei dieser Ausstattungsinitiative des Bundes und der Länder? Es geht um grundlegende Dinge, um Infrastruktur, es geht um eine Verkabelung, es geht um WLAN, Ausleuchtung der Gebäude, es geht um Präsentationsgerät und da haben Sie eigentlich völlig recht. Da fragt man sich, wieso soll das an pädagogische Themen gebunden sein? Aber ich glaube, das Zentrale, was dahinter steckt, also einmal, lassen Sie mich vielleicht nur sagen, wir haben in den Verhandlungen mit dem Bund das nicht hinbekommen. Alle Länder waren eigentlich genau auf dieser Position. Auch diese Aussage gibt es in Protokollen. Gehört doch zur Grunderstattung, da müsste man doch das auch ohne Antragstellung hinbekommen. Eine Zeit lang hatten wir auch gehofft, dass das geht, aber der Bund hat offensichtlich an anderer Stelle unterschiedliche Erfahrungen mit dem Ausreichen von Mitteln gemacht, die nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden, und hat gemeint, das müsse man über solche Konzept zugrundelegung hinbekommen. Ansonsten, Herr Slowik, die Frage Konzept, vielleicht wird immer mehr hinein interpretiert, als es tatsächlich notwendig wäre. Also ich kenne die Diskussion noch aus den Jahren, als es darum ging, ein Schulprogramm zu entwickeln. Und ich kenne auch die Entwicklung beispielsweise an Grundschulen, als es um den schulinternen Lehrplan ging. Wir haben immer wieder versucht und an vielen, vielen Stellen, in vielen Fortbildungen versucht, darauf hinzuwirken, dass diese Konzepte, diese Pläne, die sind doch Arbeitsgrundlage und nicht zu dokumentieren oder irgendwo auszuhängen. Das ist sehr schade, wenn das eben nicht so passiert. Aber vielleicht damit hängt ein Punkt zusammen, den ich jetzt doch noch ansprechen möchte. Wozu das Ganze also? Ich glaube, das Entscheidende in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, bei einer Vielzahl von anstehenden Ausstattungen, ist, dass der Schulterschluss erreicht wird, dass diejenigen, die für die Ausstattung zuständig sind, die Schulträger, mit ihren Schulen ins Gespräch kommen. Und da gibt es fantastische Beispiele. Ich nenne den IT-Fachdialog. Herr Klime sitzt ja auch im Raum und ist auch aktiv beteiligt gewesen an dieser Form, nämlich wo genau das, was wir eben alles besprochen haben, auch was Herr Slowik einfordert, wo gesagt wird, das muss jetzt mit dem Schulträger, der am Ende die Geräte beschafft, in Einklang gebracht werden. Und dann darf es verdammt nochmal nicht dazu kommen, dass dort Geräte angeschafft werden, wie ich es aus einem Landkreis selber auch in der Diskussion zwischen Schulleitern und Schulträger erfahren habe. Da werden aufgrund von Ausschreibungsbedingungen plötzlich ganz andere Geräte angeschafft, andere Whiteboards, die eine ganz andere Bedienstrategie erfordern. Also solche Dinge. Deshalb, das ist eigentlich mein und unser Appell. Und dafür wollen wir auch gern die Diskussion mit den Schulträgern weiterführen. Hier muss viel mehr kommuniziert werden, um diese Fragen zu beantworten. Aber ansonsten kann ich Ihnen im Prinzip nur zustimmen, das Konzept darf auf keinen Fall an IT gebunden sein, an konkrete Technik. Und wir haben deshalb auch mit der IT-Leitlinie versucht, das möglichst Geräte unabhängig zu definieren. Das ist ein schwieriger Prozess, das wird auch weiterentwickelt werden müssen, aber ich glaube, das ist auch der Ansatz, den Sie angesprochen haben.
Nun wollen wir über die Digital Agenda in einem sehr weiten Verständnis auch reden. Dementsprechend würde ich ganz kurz von dem Kontext Schule wegkommen, bin aber mir auch sicher, dass es durchaus in die Schule hineinstrahlt, und würde an Herrn Nebel fragen, wie es denn mit der Umsetzung tatsächlich an den Hochschulen aussieht, also welche Konzepte, welche Iststände es da gibt, letztendlich ja auch an den Hochschulen, an den Universitäten, die mit der Ausbildung von PädagogInnen beschäftigt sind. Mich interessiert darüber hinaus aber durchaus auch, wie es aussieht in informatischen Studiengängen an der Fachhochschule Polizei. Ebenfalls ein durchaus wichtiges Thema, wenn wir darüber reden, oder an tatsächlich betriebswirtschaftlichen Studiengängen. Also.
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Sie erwischen mich natürlich hier auf einem Bereich, wo wir im Bereich der Forschungs- und Lehrfreiheit sind. Das ist ganz klar. Wir wissen, dass an der Martin-Luther-Universität ein großes Modellprojekt jetzt im Sommer nochmal gefördert läuft, um im Bereich der Medienpädagogik wesentliche Verbesserungen für die zukünftigen Curricula der Lehramtsausbildung zu entwickeln. Das ist natürlich ein Prozess, der läuft langsam, der soll im Jahr 2022 abgeschlossen sein und soll aber nicht nur die Lehrerinnenausbildung der ersten Stufe erfassen, sondern natürlich auch den Vorbereitungsdienst, und soll die jungen Kolleginnen und Kollegen auch begleiten, wenn sie dann in den Schuldienst einsteigen und dort die ersten Jahre sicherlich diese Erfahrung noch vertiefen können. Das ist ein Modellprojekt, das jetzt langsam vertieft wird, ist aber auch ein Feld, das muss ich sagen, Wissenschaftsministerium, Aufgabe der Hochschulen. Deswegen zur Hochschule der Polizei. Diese spezielle Frage kann ich Ihnen einfach nicht beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, was mich freut. Mich freut, dass wir heute hier mit drei Kollegen sitzen. Wieder Männer übrigens, wenn man das so sieht, wie vorhin in den Runden auch. Die sich schon so unterhalten über ein Thema digitale Agenda, das 2017 angestoßen wurde. Man merkt, dass es sich vertieft. Man merkt, dass die Diskussionen und die Konzepte sich konkretisieren. Und man merkt auch eins, und das haben wir in der Runde für alle, die hier vorher diese politische Runde gehört haben, ja auch gemerkt, was die Politik von uns fordert, was wir auch machen sollten, nämlich mehr Mut in der Verwaltung, schnellere Entscheidungen zu treffen, aber auch Fehler zu machen, mehr Agilität, das ist ein Thema der digitalen Agenda. Wir haben kein Papier aufgeschrieben, das statisch ist. Das ist schon das erste Mal überarbeitet worden. Wir sind dabei. Herr Langhoff ist der Vorsitzende des Digitalisierungsbeirats, der den Wirtschaftsminister berät, die digitale Agenda immer fortzuschreiben, genau wie das Finanzministerium dabei ist, die alte IKT-Strategie in eine neue E-Government-Strategie zu überführen. Also der Diskussionsprozess ist ja ein ganz wichtiger Schritt der digitalen Agenda. Dass wir nicht schnell genug sind, das habe ich heute auch oft genug gehört, gerade im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen, die ja nun dazugehören. Das ist der Glasfaseranschluss an Schulen. Ein Projekt, wenn man sagt, die Landesregierung redet nicht genug miteinander, können wir sagen, das stimmt an dem Punkt nicht. Das ist ein gemeinsames Projekt gewesen und ist es letztlich immer noch des Finanzministeriums, des Bildungsministeriums und des Wirtschaftsministeriums. Also alle drei Häuser, die im weitesten Sinne mit entweder Bildung oder digitaler Infrastruktur zu tun haben, haben sich zusammengeschlossen und haben Aufgaben, Herr Lichtenberg hat es eben so im Nebensatz gesagt, Aufgaben übernommen, die überwiegend möglicherweise bei den Schulträgern anzusiedeln wären. Aber das macht der Bund ja auch mit seinem Digitalpakt, der nämlich ganz klar sagt, wir haben jetzt finanzielle Mittel, meinen, es geht möglicherweise wieder zu langsam und kehren Geld aus, das in den Ländern, und da ist Sachsen-Anhalt, glaube ich, durch das Bildungsministerium sehr gut aufgestellt, versucht, die schulische Ausstattung auf dem Schulgelände, denn das nützt ja der schnellste Glasfaseranschluss nichts, wenn die Infrastruktur sich nicht fortsetzt. Das kennen wir in vielen Beispielen. Wir haben vorhin auch eins gehört aus der Stadt Haldensleben, die im Übrigen, das kann ich versichern, sehr gut aufgestellt ist im Bereich digital. Das ist eben das Problem, wenn ich eine Schule habe, die einen anderen Schulträger hat als die Stadt. Das ist nun so im Land geregelt. Es gibt halt verschiedenste Schulträger. Da ist es vielleicht ganz gut, dass es eine Landessteuerung gibt. Aber die konkreten Fragen, muss ich ehrlich sagen, das kann ich Ihnen so nicht sagen.
Okay, stelle ich eine andere. Letztendlich ist ja das Wirtschaftsministerium auch so ein bisschen für das Controlling eben dieser digitalen Agenda zuständig. Vorhin wurde auch schon von Herrn Wünsch angesprochen, dass ja letztendlich auch eine Verankerung im Bildungsprogramm der Kitas sozusagen ein wichtiger Punkt wäre. Nun sind Signale, die aus dem Ministerium für Soziales kommen, eher gegenläufig. Inwiefern stellt sich da der momentane Diskussionsstand dar?
Ja, ich kann Ihnen sagen, wir haben letzte Woche eine Kindertagesstätte mit WLAN ausgestattet. Also insofern gibt es da ja durchaus Ansatzpunkte. Das ist aber führte gleich zu einer Rückfrage übrigens aus dem parlamentarischen Raum, wie wir denn dazu kämen, Fördermittel in diesem Bereich einzusetzen, nämlich die WLAN-Ausstattung einer Kindertagesstätte zu fördern, hatte einen anderen Hintergrund, war ein Veranstaltungsraum, dafür war es vorgesehen, zufälligerweise war dort auch eine Kindertagesstätte mit dem gleichen Gebäude, das gibt es natürlich. Mit dem Sozialministerium stehen wir im engen Kontakt, das ist ganz klar, das Sozialministerium, frühkindliche Bildung, ein wesentlicher Bereich. Ob das Sozialministerium im Bereich seiner Maßnahmen aus der digitalen Agenda immer Sie wissen oder Sie kennen die große Diskussion um die Neuordnung des Kinderförderungsgesetzes. Ob das Sozialministerium im Moment den absoluten Fokus auf diesen Bereich hat, das wissen wir am Ende dieses Jahres, weil wir gerade jetzt die Abfrage starten, wie weit seid ihr alle in der Umsetzung eurer angegebenen Maßnahmen? Das ist ein Projekt vom Digitalisierungsbeirat ja auch begleitet und zu Recht eingefordert, dass wir feststellen, an welchen Stellen denn die angekündigten, Herr Wünsch hat es gesagt, 158 Maßnahmen, immerhin 38 im Bereich der Bildung in der digitalen Welt, tatsächlich umgesetzt werden. Also wir fragen das ab, das Programm läuft gerade und wir fragen noch mehr ab. Wir fragen auch ab, wie viel Geld, weil Geld natürlich immer eine große Rolle spielt, wie viel Geld habt ihr denn in euren Haushalten, dem künftigen Doppelhaushalt 2020-2021, für die Projekte angemeldet oder wie viel Geld steht euch aus anderen Quellen dafür zur Verfügung? Also wir gehen davon aus, dass ich in 2 oder 3 Monaten eine Übersicht an Herrn Langhoff überreichen kann, aus der er sehen kann, wie die Anmeldestände und Umsetzungsstände ganz konkret sind.
Eine Frage an Herrn Langhoff tatsächlich, auch als Vorsitzender des Beirates. Was ich in dem Bereich tatsächlich eben lange gesucht habe, ist ein Vertreter oder eine Vertreterin aus der Kinder- und Jugendhilfe, der diesen Bereich tatsächlich auch vertritt.
Ja, jetzt muss man verstehen, wie der Digitalisierungsbeirat überhaupt zusammengesetzt ist. Das ist ein bisschen, hat es was von Erratik. Der Digitalisierungsbeirat setzt sich so zusammen, dass jedes Ministerium zwei Menschen benennen kann, die sie in diesen Digitalisierungsausschuss entsendet. So, da gab es, als der zusammengesetzt wurde, oder als man dann am Ende festgestellt hat, bei diesem Prozess, der ja in den einzelnen Häusern separat beraten wurde und wo dann jeweils die Experten benannt wurden, gab es natürlich aus der Presse die großen Vorwürfe, es sind viel zu viele Professoren. Ja gut, wenn ein Ministerium sagt, okay, wir wollen einen Experten in ein Gremium, das zentral für Digitalisierung zuständig ist, entsenden, dann ist es vielleicht gar kein Zufall, dass da vielleicht auch akademisch gebildete Menschen dabei sind. Es ist aber auch eine Schulleiterin mit bei, das finde ich sehr, sehr erfrischend und sehr hilfreich. Wir haben mit Frau Professor Dittmann auch eine Expertin, die sehr viel zu sagen hat zum Thema Einsatz in der Bildung, also von der Otto-von-Guericke-Universität. Am Ende ist es aber eben zufällig. Niemand kann einem Ministerium vorschreiben, wen sie in dieses Gremium entsenden. Und es ist natürlich hilfreich, wenn das Bildungsministerium sagt, ja, wir nehmen jemand aus der Praxis, ja, Frau Mettin, Grundschulleiterin. Und genauso steht es natürlich dem Sozialministerium frei, entsprechende Vertreter zu entsenden. Ich kann aber weder vorher Vorschriften machen noch hinterher kritisieren. Wir akzeptieren es so, wie es ist als Gremium und versuchen natürlich auch die Themen aufzunehmen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, die Themen aufzunehmen, die dann hochploppen auf dem Weg. Wir haben, als wir 2014 gesagt haben, Sachsen-Anhalt braucht eine digitale Agenda, das ist jetzt 5 Jahre her. Das hat erstmal sehr viel Kampf gekostet, dieses Thema ins Bewusstsein zu heben. Wir sind da wesentlich weiter. Tektonische Geschwindigkeit, sage ich immer, aber trotzdem, es bewegt sich. Das ist die gute Botschaft. Und wir müssen jetzt eben schauen, und wir haben von vornherein gesagt, Digitalisierung ist ein so schneller Prozess, dass wir mit den üblichen Methoden, ja, 10-Jahrespläne, Rahmenlehrpläne und so weiter, ja, für Informatik. Ich habe herzlich gelacht, als ich darüber mitberaten sollte. Mit den üblichen Methoden kommen wir nicht voran. Wir müssen also das begleiten und müssen tatsächlich dafür sorgen, dass wir Themen identifizieren, die plötzlich hochkommen, die vorher gar keine Bedeutung hatten. Plötzlich ist KI ein Allerweltsthema. Machen wir mal einen Workshop, holen uns Leute zusammen, überlegen, was kann in eine Fortschreibung der digitalen Agenda aufgenommen werden, dass das Thema KI entsprechend reflektiert wird. Digitalpakt ist etwas, was hochgekommen ist auf diesem Weg, wo wir jetzt natürlich auch eine entsprechende Beschließung, Herr Lichtenberg war mit auf der letzten Sitzung des Digitalisierungsbeirates, wo entsprechende Beschlüsse sozusagen für die Fortschreibung mit eingebaut werden. Ist spannend, ist aufwendig, die meiste Arbeit findet zwischen den Sitzungen statt, gehört auch zur Wahrheit, aber wir stellen uns dem Thema, wir haben es gefordert, aber da müssen wir eben auch aushalten, dass dieser Prozess sehr, sehr breit aufgestellt ist und trotzdem eine ziemliche Dynamik hat.
Okay, dankeschön. Ich würde gerne nochmal auf etwas Bezug nehmen, was auch schon angeschnitten wurde, dass es ja sozusagen auch eine Diskrepanz gibt, also zwischen Kommunen und eben dem, was sozusagen auf Landesebene an Anforderungen eben besteht oder an Umsetzungsmöglichkeiten, und würde die Frage an Herrn Lichtenberg stellen, tatsächlich inwiefern die Harmonisierung dieser Maßnahmen vonstatten geht, in auch enger Absprache mit Kreismedienstellen, mit Medienzentren, mit den medienpädagogischen Beratern, ob das tatsächlich eben damit einhergehend auch eine sozusagen Verquickung mit der kommunalen Ebene ermöglicht.
Ja, also wir haben von unserer Seite aus, von anderen Seite aus natürlich keinen direkten Zugriff auf die regionalen Medienstellen, wenn sie noch existieren. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. In manchen Regionen sind die gar nicht mehr vorhanden, weil aus wirklich verschiedenen Gründen abgebaut wurden. Aber ich möchte gern die Frage dahingehend beantworten, was wir vorhaben, wie wir Unterstützung und Beratung organisieren wollen. Und also so ist es auch unser Selbstverständnis in dem Zusammenhang. Alles, was mit dem Digitalpakt passiert, die Antragstellung, die Umsetzung des Ganzen. Wir sehen uns da in erster Linie als Dienstleister, also die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und ja, Sie können sich vorstellen, eine der Leitfragen für dieses für diese Podiumsdiskussion war ja, welche Herausforderungen sieht man? Und ich glaube, eine wirklich ausgesprochen große Herausforderung ist, wie man möglichst schnell und kompetent und auch, wenn es geht, vor Ort Beratungsleistungen installieren kann, Beratungen organisieren kann, gute Erfahrungen, die zweifellos im Land vorhanden sind, so weitertragen kann, dass diejenigen, die die Fragen haben, auch Antworten bekommen. Wir haben für die Umsetzung des Digitalpakts ein Landesvorhaben in der, also relativ weit in der Vorbereitung. Es arbeitet derzeit schon, ja, wenn Sie so wollen, vorläufig eine Beratungsstelle am LISA im Zusammenhang mit diesem vorhin schon mal genannten Projekt Lindius. Diese Beratungsstelle ist genau dafür gedacht, dass im Rahmen der IT-Ausstattung, der anstehenden Verkabelung und allem Beratung geleistet wird. Die medienpädagogischen Berater werden dort auch mit einbezogen, werden auch dann in die Region gehen. Und unsere Idee war, über 16 Netzwerkschulen eine solche Infrastruktur schrittweise aufzubauen, dass man auch tatsächlich an eine Nachbarschule gehen kann und sich das dort Funktionierende anschauen kann, Erfahrungen austauschen kann, sich vielleicht auch mal in einen Modellklassenraum setzen kann. Und wir haben dazu zu diesen Netzwerkschulen zwei zentrale Beratungsstellen in Halle und in Magdeburg geplant. Und deshalb Herausforderung, weil Sie können sich vorstellen, auch die können wir nur mit Digitalpaktmitteln ausstatten. Und das wird das sein, was als allererstes beginnen muss von unserer Seite, dass wir also mit dem Bund das Benehmen herstellen und diese Beratungsstrukturen so schnell wie möglich aufbauen. Also ich weiß, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich kann vielleicht noch sagen, wir haben gestern eine Übersicht mit den Kollegen im Landesschulamt erstellt, mit der wir circa 40 Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten terminisiert haben, wo wir in die Beratung mit Schulleitern hineingehen werden, auch mit Schulträgern, um möglichst die Fragen und Probleme aufzunehmen, die im Zusammenhang mit dem Digitalpakt und der IT-Ausstattung stehen. Wir hoffen sehr, dass wir da auf einiges reagieren können. Die Kollegen aus dem LISA, Herr Junge sitzt ja hier auch im Raum, der auch Verantwortung trägt in diesem Zusammenhang. Wir sind uns bewusst, dass das tatsächlich also keine Kleinigkeit ist. Und das Ziel, ich will es nochmal nennen, auch wenn Herr Lippmann gesagt hat, dass das nicht mal für die Hälfte der Schulen reichen wird. Also das sehe ich nicht so, aber das ist überhaupt gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, dass man mit diesem großen Potenzial an Finanzmitteln, an Möglichkeiten, an viele Schulen heran muss. Und ja, es müssen auch viele Firmen da sein, die das am Ende einrichten. Und deshalb ist das eher eine Prozessbearbeitung und agil. Das Stichwort ist gefallen. Da weiß ich, wovon zu reden ist. Da kann ich über exklusive Erfahrungen berichten. Das werden wir auch versuchen, agil zu begleiten, um genau zu dem richtigen Zeitpunkt auch unsere Strategien, unsere Unterstützung zu ändern, zu korrigieren, was ja am Ende notwendig ist. Aber es bleibt natürlich, um das abschließend noch zu sagen, es bleibt die Hauptverantwortung bei den Schulträgern mit der Aufforderung, mit ihren Schulen gemeinsam diese Ausstattung in Angriff zu nehmen.
Nun haben wir eine Wortmeldung von Herrn Slowik. Tatsächlich interessiert mich auch von Ihnen, also wie Sie sozusagen Beratungs- und regional so Expertise organisieren für sich in der Schule und worauf Sie zurückgreifen, auf welche Netzwerke.
Also ich würde gerne erstmal noch zu was anderem eine Bemerkung machen. Also ich warne auch davor, den Digitalpakt so als einen riesen Goldklumpen hinzustellen, aus dem sich alle Wünsche erfüllen lassen. Runtergebrochen auf die Stadt Halle sind das 12 Millionen Euro, die 5 Milliarden vom Bund. Das habe ich zuletzt im Bildungsausschuss des Stadtrates wohl wahrgenommen. Wenn man das auf eine Einzelschule runterbricht, wird am Ende wahrscheinlich nicht viel mehr als die strukturierte Verkabelung rauskommen. Die nächste Frage, die sich ja dran stellt, ist, die sich für mich auch damit verbindet, ist, was macht man nun damit, wenn denn Geld übrig ist? Man kann kurzfristig viele Geräte anschaffen. Die gehen das erste Mal kaputt. Wer ersetzt die? Erste Frage. Die zweite Problematik, die in den Schulen immer noch nicht gelöst ist, auch das wie ein typisches Zuständigkeitsproblem, Wirrwarr zwischen Schulträgerland. Wir haben keine digitalen Hausmeister an den Schulen. Nach wie vor machen in den Schulen das Lehrer, und Lehrerstunden sind mittlerweile Gold wert bei den schlechten Unterrichtsversorgungen für wenige Abminderungsstunden, wenn überhaupt. Und das geht bei der Anzahl der Geräte nicht. Die Administration muss dringend mitgedacht werden.
Weil man ja sagen muss, dass das nicht mit eingestellt ist. Ne? Ja. Also es sind ja keine Personalkosten hierbei.
Ich kann jetzt natürlich von dem Geld ein Schlaggeräte kaufen und bin 3 Jahren genauso schlau wie zuvor, weil ich ja irgendwie auch überlegen muss, wie verstetige ich diese Dinge. Und das wäre für uns als Schulen eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Administration, die technischen Aufgaben, die PC-Wartung, die müssen aus den Händen von Lehrern genommen werden, weil die da einfach nicht hingehören. Ich mache wieder mein Beispiel, es würde doch keiner auf die Idee kommen, wenn das Telefon an der Schule kaputt geht, einen zuständigen Lehrer zu holen, der das jetzt mal repariert, die Telefonleitung. Das wird so nicht funktionieren. Das ging mal, als das 5 Rechner in der Schule waren. Aber da sind wir eben nicht mehr, Gott sei Dank, bei diesen Zuständen. Und wenn das besser werden soll, dann muss man das eben mitdenken. Und dann nützt eine einmalige Ausstattung, so schön sie auch ist, nicht viel, wenn man am Ende nicht überlegt, welche Strukturen kann ich auch verstetigen mit dem Geld, was ich nun mal verdammt nochmal zur Verfügung habe. Und ich erlebe solche Diskussionen meistens unter dem Motto, Schraps hat den Hut verloren, jeder zeigt auf den anderen und ist nicht zuständig für dieses Problem zum Beispiel. Was so die regionalen Netzwerke betrifft, glaube ich, dass wir da in vielerlei Hinsicht eben doch noch in den Kinderschuhen stecken. Man geht an eine neu ausgestattete Schule, guckt sich das an über persönliche Kontakte, aber eine Systematik im großen Sinne ist dann natürlich noch nicht drin. Ja, und das ist aber, glaube ich, von allen Beteiligten, auch die Schulen müssen daran zu leisten, der Aufgabe. Das ist, glaube ich, gar nicht so das ganz große Problem. Aber ich bin mir eben nicht sicher, deswegen, das ist so, der Anspruch war mal, WLAN-Ausleuchtung für jeden Raum bis 2020 hinzubekommen. Das ist schon wieder vorbei. Die Sache, wir befinden uns bei einer Sache, wo wir einfach, wenn man denn davon überzeugt ist, 5 nach 12 inzwischen sind. In Skandinavien, wenn wir zur Partnerschule nach Dänemark gehen, da ist der Laptop, das persönliche Endgerät, das Hauptarbeitsmittel eines Schülers. In Russland, wo wir ja manchmal auch etwas abschätzig drauf gucken, wird jede Abiturprüfung im Land zeitgleich geschrieben, elektronisch, und ist wenige Minuten später elektronisch ausgewertet. Wir reden hier über Zustände, wenn man davon überzeugt bin, bin ich nicht in letzter Konsequenz in allen Belangen, dann sind wir technisch in der Steinzeit. In unserem Land, das sich ja gerne so oft brüstet, irgendwo ganz vorne zu sein. Und dann werden auch die 5 Milliarden runtergebrochen auf die einzelnen Kommunen nicht reichen. Und ich glaube, das muss die wirklich wichtige Überlegung sein, was macht man damit? Und noch was dazu, ich weiß, das habe ich beim letzten Bildungsausschuss auch gehört, dass natürlich gleich 2 Stellen im LISA geschaffen wurden, Digitalpakt, ist eine wunderbare Sache. Mich hat schockiert, dass das am Ende ein Bürokratietiger wird, bei dem jede Einzelschule einen Antrag oder für jede Einzelschule einen Antrag gemacht werden muss. Das sind eben so die Dinge, die einem Tempo, das angemessen wäre, entgegensteht.
Ich würde gerne. Okay, ganz kurz eine Rückmeldung.
Ja. Also nur ganz kurz, es muss nicht jede Schule einen Antrag stellen. Ich hatte versucht, das zu erläutern, dass es hier um eine Anlage zum Antrag des Schulträgers geht. Natürlich ist die Situation nicht einfach, und das hängt sicher, ganz sicher damit zusammen, dass über viele Jahre dieser Bereich einfach nicht intensiv genug, auch haushaltsmäßig durch den Schulträger nicht intensiv begleitet wurde. Aber wissen Sie, ich will nicht die Schuld dem Schulträger alleine zuschieben, weil ich glaube, am Ende muss es da auch zwischen dem Land und den Schulträgern im Zusammenhang mit der Frage Finanzausgleich, muss es da auch Verhandlungen und Diskussionen geben, die da auch die Möglichkeit für die Schulträger eröffnen, diese Technik, die da ist, auch tatsächlich zu betreuen und zu supporten. Im Übrigen ist das eine Bedingung, die der Bund gestellt hat. Also einen Antrag darf ein Schulträger nur stellen, wenn er garantiert, dass er den Support und die Verwaltung ausführt. Und im Übrigen auch das noch einmal, ich kann nicht für Halle sprechen. Da scheint es offensichtlich von Seiten des Schulträgers noch nicht so organisiert zu sein. Es gibt aber durchaus eine ganze Reihe von guten Beispielen, wo der Schulträger die technische Administration zum Teil sogar zentral übernommen hat. Aber auch das, ich will jetzt nicht immer nur das Positive nennen, ich wollte nur als Gegengewicht zu dem, was Herr Slowik gesagt hat, dass wir uns in der Steinzeit befinden, das konnte ich so nicht stehen lassen.
Ja, ich denke, wir müssen jetzt auch das Umfeld ein bisschen beleuchten an der Stelle und gerade zum Thema technische Unterstützung. Ich war, kann ich behaupten, bei jedem Schulträger des Landes irgendwann mal zu Besuch. Ich habe das mal sehr konzentriert zu Zeiten der IKT-Richtlinie gemacht. Der Standard ist folgender. Eine Kommune mit ca. 10.000 Einwohnern, das hat so eine Kommune üblicherweise in Sachsen-Anhalt, hat einen IT-Verantwortlichen. Ich rede nicht von Experte, ich rede von Verantwortlichen. Das kann auch mal der Bauamtsleiter sein. Ja, und ich kann auch noch abstrusere Beispiele nennen. Einer, der für dann auch die technische Ausstattung zum Beispiel von Grundschulen zuständig ist. Ja, ein Landkreis hat üblicherweise, jetzt lasse ich den Salzlandkreis mal raus, da gibt es Sonderbedingungen, hat üblicherweise 5 Mitarbeiter für IT. Davon ist einer für Schulen zuständig, also für alle Gymnasien und was auch sonst immer da noch an Förderschulen oder was auch immer berufsbildende Schulen in Trägerschaft der Landkreise ist. Das ist erstmal die Realität. Also an der Stelle zu sagen, bohrt es bitte auf, ja, das nimmt man zur Kenntnis und man merkt auch, dass die Leute irgendwo an der Kante laufen und wenn der eine Mitarbeiter dann mal Schnupfen bekommt, dann wird es schon ganz schön enge. Das führt mich zu dem zweiten Punkt, nämlich tatsächlich darüber nachzudenken, wie schaffen wir es, dass dieser Digitalpakt tatsächlich zu einer Initialzündung wird, die auch längere Wirkung hat. Weil Sie, Herr Slowik, Sie haben vollkommen recht, wenn man einfach nur das Geld nimmt, Ausstattung beschafft, dann stehen wir spätestens in 5 Jahren vor den Trümmern eines IT-Museums, wo wir sagen, ja, vor 5 Jahren war das mal aktuell oder vielleicht auch in 6 Jahren, wie auch immer. Der richtige Weg wäre, und da müssen wir auch unbedingt mit dem Innenministerium und mit den Kommunen reden, die Kommunen sind nun mal selbstständig in Deutschland, diesen Betrag zu nehmen und auch entsprechend abzuschreiben, also in ihre Haushalte reinzupacken. So ein Kämmerer nimmt das gern und sagt, ja, nehme ich, gebe ich wieder aus, fertig. Es muss eine Haushaltsposition digitale Bildung geben. Wenn irgendjemand hier kommunal tätig ist, sollte er mal nachfragen, ja. Egal wie groß sie ist, wir brauchen überhaupt erstmal eine Haushaltsposition dafür, weil digitale Bildung kostet nun mal Geld und kommt nicht regelmäßig vom Himmel gefallen. Insofern kann das nur ein Anschub sein dafür und wenn wir nicht es schaffen, eine Nachhaltigkeit hier reinzubringen und die Schulträger auch auf ihre Verantwortlichkeit hinzuweisen, dann ist das in 5 Jahren, sitzen wir wieder hier und sagen, es müsste mal wieder einen neuen Digitalpakt geben. So sollte es eigentlich nicht laufen.
Bezug drauf. Entschuldigung, ich würde mich gerne noch mal zum Thema Nachhaltigkeit einbringen, weil das war auch eine intensive Diskussion zwischen dem Bund und den Ländern. Sie werden es ja wahrgenommen haben, die meisten von Ihnen werden es kennen, dass digitale Endgeräte eben halt nicht oder nur begrenzt gekauft werden können, angeschafft werden können, und zwar schulbezogene digitale Endgeräte, keine personenbezogene, keine auf jeden einzelnen Schüler. Das ist auch tatsächlich ein Punkt, da kann man nur schwer gegen argumentieren. Und ich glaube, das ist auch richtig, dass Endgeräte, die man mit einer solchen großen Finanzsumme beschafft, die sind in 3 Jahren dann tatsächlich auch nicht mehr das wert, was sie mal am Anfang waren. Und insofern glaube ich, ist es richtig, auf Infrastruktur zu setzen und auch auf technische Komponenten, die eben nicht nach 2 Jahren überholt sind. Übrigens bei mir zu Hause, vielleicht bin ich, nee, ich glaube gar nicht, dass ich zu altmodisch bin, aber mein WLAN läuft jetzt schon sehr lange. Und ich glaube, das ist die richtige, ich will es so rum sagen, die richtige Überlegung, auf solche Komponenten zu setzen. Das ist übrigens auch als Rahmenbedingung in der Bund-Länder-Vereinbarung verankert, dass die ausbaufähig und anschlussfähig sein müssen. Ich bin kein Techniker, ich kann das nicht einschätzen, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt, der aber am Ende lokal gelebt werden muss. Ja, am Ende müssen die Komponenten gefunden werden, die auch, mit denen man auch eine Zukunftsfähigkeit sichern kann. Ja. Das können Sie wahrscheinlich besser einschätzen, was es für Komponenten sein müssten.
Letztendlich macht das ja auch noch eine andere Ebene auf. Also wenn wir darüber reden, dass die Ausstattung, Sie sagten das ja auch bei Ihnen, vielleicht auch eine andere ist als bei jemand anderen, dass man vielleicht eher in Infrastruktur als in Geräte investiert, sehe ich da vielleicht sogar, also wenn ich sehr schwarzmalerisch und
nicht als Digitalisierungsgegner rangehe, auch ein Prinzip der Ungleichheit. Wenn wir Schulen sozusagen mitweilen mit Technik ausstatten, die in der Nachbearbeitung der SchülerInnen tatsächlich dann im Alltag und im häuslichen Gebrauch überhaupt nicht zugegen sind, dass wir eine andere Mediennutzung, eine andere Geräteausstattung haben. Ganz klassisch das Buch, das nehmen die Schüler und Schülerinnen mit nach Hause. Wenn wir von skandinavischen Ländern reden, dort nehmen sie wahrscheinlich auch das Tablet mit nach Hause. Also schaffen wir mit zu forschen Initiativen da vielleicht auch tatsächlich eben eine größere Diskrepanz?
Also das sind natürlich auch ganz knifflige Fragen, die sich uns stellen, Herrn Lichtenberg genauso wie uns. Wie gehen wir mit Lizenzen um, mit Softwarelizenzen? Das sind ja auch, da entstehen ja auch sofort wieder Kosten. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, das Buch schmeiße ich weg und jetzt lade ich mir kostenlos das E-Book rauf. So funktioniert's ja nicht. Ne? Also ich glaube, wenn man in der ganzen Debatte ehrlich ist, werden wir, und das ist ja im Landeskonzept auch so vermerkt, um das private Endgerät nicht umhinkommen. Sonst werden wir noch Jahrzehnte warten. Die Frage ist, und darauf spielte ja Ihre Bemerkung auch an, wie wir damit eventuell natürlich verbundene Ungleichheiten abfedern. Sowohl zwischen Schulen als auch zwischen Stadtteilen und Ähnlichem. Ja, also da mit einer Sozialkomponente arbeiten. Das sind so die nächsten Überlegungen, die man machen muss, was ich sehr sinnvoll finde, wenn wir das Geld für Struktur ausgeben und eben nicht für Geräte, die morgen schon nur noch die Hälfte wert sind.
Genau, ganz wichtig. Letztendlich auch Struktur, nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Regionen. Letztendlich ist es ja auch der Breitbandausbau im Allgemeinen, das 5G-Netz im Allgemeinen. Also reden wir da letztendlich auch über ein Gefälle im Land selber. Also sind Schulen tatsächlich in der gleichen Position hier wie in der Altmark?
Naja, das Land, das ist ja vorhin auch schon mehrfach angeklungen, ist leider beim Breitbandausbau bei 16 Bundesländern nicht auf dem ersten Platz. Das kann man einfach so feststellen. Wir sind in einer, man nennt es jetzt Aufholsituation, und wir sind ja gerade deshalb im Jahr 2017 zu übergegangen, zu sagen, wir können bei den Schulen einfach nicht warten. Denn das Geld, was bei den Schulen jetzt notwendig ist, um die Glasfaserinfrastruktur in die Schulen zu bekommen, das müssen wir jetzt investieren, weil es ist Investitionen in die Zukunft. Die allgemeine Breitbandförderung ist eben viel offener gestaltet. Da ist bisher keine Glasfaserförderung für die einzelnen Haushalte Pflicht, sondern es ist eine Sache des privatwirtschaftlichen Ausbaus ganz überwiegend. Alles, was wir in Sachsen-Anhalt jetzt erreicht haben, rund 70% schnelles Internet, also mehr als 50 Mbit pro Sekunde im Download, sind praktisch Leistungen des privatwirtschaftlichen Ausbaus. Der geförderte Ausbau ist so spät gestartet und kommt natürlich jetzt in diesen bundesweiten Ausbautrend, dass es sowohl bei Tiefbauleistungen, bei Ausschreibungen erhebliche Verzögerungen gibt. Das führt ja dazu, dass das ursprüngliche Ziel der Landesregierung 2018, also Ende letzten Jahres, das Ziel 50 Mbit an alle Haushalte, das ist kein Glasfasertempo, das weiß Herr Langhoff auch besser als ich, das ist aber erstmal ein auskömmliches Tempo für einen Privathaushalt heute, nicht gehalten werden kann. Wir werden aber in allen Bereichen jetzt durch das Programm Glasfaser an Schulen, also auch in der Altmark, auch bei unterschiedlichen Schulträgern, über die Steuerung des Finanzministeriums hoffentlich bis Ende 2021, das ist das gegenwärtige Ziel, die Schulen anschließen können. Das macht viele Probleme im Detail. Das macht Probleme dort, wo Schulen schon angeschlossen sind, weil Schulträger Anschlüsse vorgenommen haben in ihren Ausbauprogrammen. Die Stadt Halle zum Beispiel wird jetzt sehr spät gestartet, darf ich sagen, mit einem Förderprogramm, auch die Schulen anschließen. Dann stellt sich natürlich sofort das Problem Schulen. Sie haben vorhin die Kindertageseinrichtung angesprochen. Wir haben aber nicht nur Schulen, wir haben auch Stätten der Erwachsenenbildung, wir haben Volkshochschulen, wir haben natürlich nicht nur allgemeinbildende Schulen, wir haben Berufsschulen, wir haben ganz andere Bildungsstätten, wir haben Bildungsstätten, wo im Handwerksbereich, also in der Ausbildung gearbeitet wird, zentral sind die alle dabei. Das sind Dinge, die müssen jetzt geklärt werden, auch im Bereich des Finanzministeriums. Es steht ausreichend Geld zur Verfügung, so hat man mir versichert, diese Schulen anzuschließen. Dann wäre dieses Ungleichheitsproblem im Schulbereich Ende 2021, man sollte immer nicht zu optimistisch sein, Ende 2021 wahrscheinlich relativ flächendeckend erledigt. im Bereich der Schüler, die dann nach Hause fahren, wenn sie da zum Beispiel auf die Altmark abstellen, sollte man erstmal berücksichtigen, die beiden Altmark-Landkreise stehen relativ gut da bei der beim Internetausbau im Land Sachsen-Anhalt. Sie stehen nicht ganz gut da beim Glasfaserausbau. Der Bereich, der dort aber vom Zweckverband anerkennenswerterweise, muss man sagen, jetzt ausgebaut wird, der ist halt relativ klein. Das sind relativ wenige Haushalte. Das sind eben die unwirtschaftlichen weißen Flecken. Und an einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt mit einer in der Altmark, sicherlich in beiden Altmarkkreisen, sehr breit gefächerten Struktur, da ist das eben unheimlich teuer. Und dass da ein privatwirtschaftliches Unternehmen zurückschreckt, weil nämlich auch der Bürger zurückschrecken würde, wenn man ihm sagen würde, dein Anschluss kostet jetzt 5.000 Euro. Das ist auch ganz klar. Und natürlich, das weiß Herr Langhoff auch, es sind ja nicht nur die Bürger, die diese Summen nicht bezahlen wollen, es sind auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die dann auch zucken, wenn es auf einmal heißt, ein schneller Internetanschluss kostet erstmal Geld, weil bei euch ein Kabel gelegt werden muss. Und das ist ein Problem, mit dem wir alle kämpfen.
Aber ich muss jetzt einfach an der Stelle nochmal, ich werde nicht dafür bezahlt, für die Landesregierung Werbung zu machen, ja. Aber an der Stelle muss man mal sagen, wir haben die Forderung gestellt, beim Breitbandausbau Prioritäten zu setzen. Wir haben nicht gesagt, welche das sein sollen, aber dass man gesagt hat, die Schulen ans Glasfasernetz zu nehmen und das tatsächlich sich auf den Weg gemacht hat und dass jetzt tatsächlich ein Vertrag mit einem großen Telekommunikationsunternehmen besteht, das kein Glücksritter ist, wo ich einfach glaube, das wird auch passieren. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, da waren sie jetzt mutig. Ja? Also Schulen ist ein dickes Brett zu bohren. Die in der Priorität nach oben zu ziehen, finde ich mutig, finde ich absolut richtig, stelle ich mich 100% dahinter. Und wir sehen auch, wenn Sie in Brunau, ja, in der Altmark, ja, ein Ortsteil von Kalbe mit einer Stichstraße 15 Kilometer angebunden, ja, da würde sonst kein Glasfaser hinkommen, wenn man das nicht täte. Und der Effekt ist gigantisch, weil wenn Glasfaser dort liegt, dann passiert plötzlich auch der VDSL-Ausbau und so weiter und so weiter. Also es hat Nebeneffekte, über die wir noch gar nicht geredet haben. Also an der Stelle muss ich auch mal sagen, wenn man mal Lob aussprechen muss, dann muss man es auch tun. Ja, und in dem Fall glaube ich, dass die Priorisierung an der Stelle richtig und wichtig war. Und gerade die Teilnehmer hier an dieser Tagung werden auf die längere Distanz davon profitieren. Und ob jetzt schon Schulen einen Glasfaseranschluss haben oder nicht, Entschuldigung, das ist ein Luxusproblem. Ja, ob sie jetzt den zweiten noch wollen oder nicht, das sollte uns hier nicht Kopfzerbrechen bereiten.
Okay, Herr Lichtenberg.
Ich würde das Thema gerne verlassen und würde das Stichwort von Herrn Slowik mal aufgreifen, Softwarelizenzen. Also Sie wissen ja, dass wir mit dem Digitalpakt die Möglichkeit haben, Landesvorhaben und länderübergreifende Vorhaben in Angriff zu nehmen. Das sind immerhin für beide Bereiche 10% der aufgewendeten Mittel, für die wir auch Landesmittel eingestellt haben im Haushalt. Das werden wir auch tun und darüber möchte ich gerne informieren, diese Runde, weil das tatsächlich eins der zentralen Probleme ist. Was macht man denn eigentlich mit dieser Technik? Worum geht es da? Geht es darum, dass in einem digitalen Schulbuch die Schüler sich in Mathematik einwählen müssen und dann ist die nächste Stunde Deutsch und dann müssen sie sich wieder in irgendein anderes Portal einwählen? Da ist dringender Handlungsbedarf, da ist dringend Veränderung notwendig. Also einmal in die Richtung, dass die Authentifizierung über ein einheitliches Portal realisiert wird. Da gibt es jetzt schon ein von allen Ländern bestätigtes Konzept. FIDIS nennt sich das. Das ist ein Verbund von einem Vermittlungsdienst für alle Pädagogen, für alle an Schule Tätigen, einschließlich der Schüler. Das soll so erfolgen, dass über diesen Vermittlungsdienst dann die weiteren verfügbaren Medien, für die es Lizenzen gibt, für die jeder Schüler oder jeder Lehrer für sich auch erworben hat, dass er die dann über diesen Vermittlungsdienst anwählen kann. Das ist das eine, dass wir also den technischen Zugriff verbessern. Ich erinnere mich an einen Versuch im LISA, wo es genau um die Frage ging, Lehrbücher, digitale Lehrbücher. Man muss sagen, dass die Ergebnisse dieses Projekts auch mit Schulen gemeinsam waren, sehr enttäuschend. Und insofern ist das auch aus meiner Sicht tatsächlich ein sehr wesentlicher Punkt. Ein weiterer ist, ich sag mal so salopp, Vorhandenes erschließen. Es ist ja eine unglaubliche Fülle von vorhandenen Materialien, von Portalen, von Lernportalen von anderen Ländern. Und die Frage ist immer, und die bleibt im Moment oft beim Lehrer hängen, dass er sagt, ja, kann ich das jetzt einfach so benutzen? Wie ist die lizenzrechtliche Nutzung in meinem Unterricht geregelt? Das ist nicht immer erkennbar. Manchmal ist es klar geregelt. OER-Software davon auch, das auch mal mit genannt. Auch das ist eine große Strecke. Also wir wollen ein zweites Landesvorhaben neben dem Beratungsstellenvorhaben. Lindius wollen wir ein zweites Landesvorhaben starten. Da wird es bis zum Sommer ein Konzept geben. Das Lisa hat den Auftrag übernommen oder die Bitte von uns übernommen, ein solches Konzept zu entwerfen, wie vorhandene Medien beziehungsweise auch neue Medien, digitale Medien aufbereitet, bereitgestellt werden. Ich sag mal, es ist kein schöner Begriff, weil der sich auch schon abgenutzt hat, aber so eine Art Medienportal für Schulen und Lehrer und Schülern. Diesen aufzubauen im Rahmen des Digitalpaktes halten wir für eine sehr wichtige Möglichkeit. Und hier sitzen auch einige unter Ihnen, die sehr aktiv selber Unterrichtsmaterialien erstellen. Ich sage jetzt doch mal den Namen Frau Bieler. Und auch solche guten Beispiele, solche erfolgreichen Beispiele, die in der Praxis erprobt sind, wollen wir über ein solches Portal zugänglich machen. Ich glaube, das kann eine sehr erfolgreiche Geschichte werden, aber es wird eben halt auch Zeit brauchen und das Geld dafür haben wir.
Ist ein wichtiger Punkt. Letztlich auch das braucht gleichberechtigten Zugang, also auch in allen Regionen Sachsen-Anhalts. Das ist ganz wichtig, seitens der SchülerInnen, seitens der LehrerInnen. Ich möchte auf ein anderes Angebot auch noch eingehen. Auch Sie, Herr Lichtenberg, nochmal fragen, die Weiter- und Fortbildungsangebote. Wie stark ist denn der Zuspruch für E-Learning-Angebote wie Moodle, EdSchule, Silessa zum Beispiel? Wie sind da die Zahlen oder wie werden solche Angebote auch wahrgenommen, die ein zeitgemäßes Format und Design auch haben?
Ja, also Fortbildung ist ja schon mehrmals angesprochen worden. Das ist für uns natürlich auch eine zentrale Frage. Herr Slowik hat das auch umrissen. In dem Kontext der Situation an den Schulen können wir natürlich nicht sagen, so jetzt machen wir mal für alle Lehrkräfte des Landes 15.000, 14.500 entsprechende Fortbildungsangebote oder Fortbildung oder Schulungen oder Qualifizierung. Aber wir haben dennoch also unterschiedlich in unterschiedlichen Formaten einiges schon durch das LISA entwickeln lassen. Da sind natürlich regionale Angebote, also schulbezogene Angebote, die abgerufen werden können, die mit den Themen aus der digitalen Bildung in der ganzen Vielfalt befasst sind. Dann haben wir vertiefende Qualifizierungen vor, weil wir glauben, dass also neben so kleineren Formaten auch vertiefende Angebote wichtig sind, wenn es um ja größere Themen der digitalen Bildung geht, für eine Fächergruppe oder für ganz spezielle Fragen, wie an einer Schule etwas umgesetzt werden soll. Und da haben wir ESF-Projekte mit EU-Mitteln vorbereitet, die auch begonnen haben. Ja, und der Zuspruch, ich könnte gleich das Wort auch an Herrn Junge noch geben, aber ich will noch etwas weiteres dazu sagen. Also wir haben auch sehr erfolgreiche Projekte laufen und Silessa hatten Sie genannt, ist tatsächlich eins dieser Projekte. Ich hatte auch mal Gelegenheit, an einem Workshop teilzunehmen, wo mit dieser Lernplattform Moodle gearbeitet wurde an verschiedenen Themen, gemeinsam ja auch Entwicklungen vorgenommen wurden. Das könnte Herr Junge sicher auch sehr viel genauer umreißen. Aber das Problem ist in der Tat, dass wir manche Fortbildungen nicht so gut besucht bekommen, wie es eigentlich gewünscht oder gedacht war von unserer Seite. Nun fragen wir uns immer natürlich, auch dass die Kollegen am LISA, ist das Thema treffsicher genug? Ist es das, was die Kollegen bewegt? Aber ich glaube, da spielt auch die Situation an den Schulen natürlich eine Rolle, dass nicht immer in jedem Falle Lehrkräfte freigestellt werden können vom Unterricht. Manchmal ist es eben auch eine Freistellung, aber vielleicht noch ein letztes Wort. Natürlich sind die anderen Formen von Qualifizierung bis hin zu Distance Learning oder Online-Angeboten. Auch da ist schon einiges passiert. Ich kann das hier nur so ganz kurz anreißen. Vielleicht kann in der Diskussion auch Herr Junge dazu noch ein bisschen mehr sagen.
Sehr gern. Wir würden die Runde, denke ich, auch gleich öffnen. Ich habe allerdings noch eine Frage an Herrn Nebel, auch zu aktuellen Formaten, die in der Diskussion sind, die ja durchaus auch im Rahmen der digitalen Agenda vielleicht eben Anklang finden oder besprochen werden. Themen wie Learning Analytic Tools, die derzeit auch groß in der, also auch im Bundestagsdebatten eben auch eine Rolle durchaus spielen. Die Frage letztendlich mit dem Einhergang der Digitalisierung in Schule, inwiefern sind datenschutzrechtliche und persönlichkeitsrechtliche Aspekte seitens der SchülerInnen, aber auch der LehrerInnen mit bedacht und inwiefern hat man das auf dem Schirm?
Naja, dass man dieses Thema auf dem Schirm hat, ist natürlich eine Frage, die müssen Sie natürlich eigentlich auch schon wieder an Herrn Lichtenberg richten, weil natürlich diese Frage unmittelbar in den Bereich der Schüler widerspiegelt. Aber ich kann sagen, für das Wirtschaftsministerium, und das hat Herr Langhoff ja eben auch schon deutlich gemacht, dass der Digitalisierungsbeirat ja auch gerade in diesem Bereich das Wirtschaftsministerium berät, damit ja auch die gesamte Landesregierung, der Digitalisierungsbeirat ist da auch stark aufgestellt mit verschiedenen Kompetenzen. Herr Langhoff kann das sicherlich viel besser erläutern. Natürlich spielen all diese Belange eine Rolle. Softwarelizenzen ist ja nur ein Punkt. Persönlichkeitsrechte, wir wissen, was auf verschiedenen sogenannten sozialen Medien angerichtet werden kann. Wir wissen über die Datensicherheit. Herr Dr. von Bose, habe ich gehört, war gestern hier. Er ist nun der Vertreter des Landes, der zu diesen Themen die Auskünfte gibt. Das ist natürlich auf dem im Fokus der natürlich Fachministerien, die sich in ihren eigenen Bereichen Gedanken machen müssen, was kann ich dort zulassen, was kann ich nicht zulassen. Ich denke an das letzte Digitalisierungscamp 2018, als natürlich das große Thema aufkam, Bring Your Own Device, als das Thema der Jugendlichen, die gesagt haben, das wollen wir gern, wir wollen mit unseren eigenen Dingen den digitalen Unterricht in der Schule gestalten. Da gibt es vielfältige Ausarbeitungen, ob sowas zulässig sein kann oder nicht. Wir machen es im Ministerium selbst bei unseren mobilen Arbeiten. Aber es gibt auch ganz viele Einschränkungen, die sagen, es geht halt nur in ganz engen Rahmenbedingungen, die wir sicherlich bei Schülern kaum gewährleisten könnten. Aber genauso sind wir natürlich bei diesen Themen KI immer unterwegs. Und es wird ja, Herr Langhoff hat es auch schon angedeutet, im Moment sehr gepowert. Ist ein Schlagwort, das kommt überall vor. Der Bund gibt sehr viel Geld da rein. Wir haben ganz viele Dinge, wo künstliche Intelligenz eine Rolle spielen soll. Ob wir bereits in der Schule so weit sind, dass wir an diesen Stellen darüber nachdenken müssen, das sehe ich nicht so. Aber das Thema Datenschutz, Datensicherheit sind natürlich Dinge, die, glaube ich, heute immer integral mitgedacht werden und mitgedacht werden müssen, wenn der Zugang ins Internet eine Rolle spielt. Ich kann Ihnen sagen, vor noch nicht allzu langer Zeit hat mir noch ein alter Chef immer gesagt, wenn du ins Internet gehst, schneide ich dir sofort das Kabel durch. Das kann er heute zu nicht mehr, weil wir da nicht mehr mit einem Kabel reingehen, aber das ist ja alles noch nicht lange her. Wir reden hier über eine Zeit, das iPhone ist ja noch keine Geschichte, mit der ich groß geworden bin. Da war ich, Mitte 40 und wir müssen uns hier alle daran gewöhnen, dass es unglaublich schnell geht. Es geht eben viel schneller, als Verwaltung gewohnt ist zu arbeiten. Das liegt nicht daran, dass die Verwaltung zu langsam arbeitet immer, sondern es liegt einfach daran, dass es Vorgänge sind, die eine unglaubliche Geschwindigkeit haben. Und deswegen kommen wir zum Teil nicht hinterher. Deswegen diskutieren wir hier, das ist auch ganz wichtig, und bereiten vor. Und es ist wichtig, uns nicht an vielen Stellen zu sehr zu binden. Der Punkt Geräte haben wir vorhin angesprochen, da haben die Schüler einfach Angst, dass sie so ähnlich wie Verwaltungsmitarbeiter später da sitzen mit Geräten, die sie dann, wenn sie nach Hause kommen, nur noch aus dem Museum kennen. Das sollten wir vermeiden.
Ganz kurz, Sie sprachen die digitale Jugendagenda mit an, die ja auch aus Ihrem Hause gefördert wird. Inwiefern findet diese mit Anklang in den in der digitalen Agenda im Allgemeinen oder inwiefern werden diese Positionen auch mit eingearbeitet?
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt das zweite Jugendcamp im Beginn der Sommerferien in diesem Jahr durchgeführt. Das erste, ich habe eben gerade diese eine Forderung, Bring Your Own Device, daraus mal genannt. Das ist natürlich für uns ein ganz wichtiger Punkt. Herr Wünsch hat es heute Morgen auch angesprochen. Wir haben es selber bedauert, dass wir zu spät festgestellt haben, man könnte es auch hier auf dem Podium sagen, warum ist hier kein Schülervertreter, der ja nun auf der anderen Seite jetzt diese Geräte mit einsetzen muss und unter diesen pädagogischen Konzepten leidet oder von ihnen profitiert. Wie auch immer. Das ist doch ein Punkt, wir nehmen das mit auf. Wir haben jetzt zwei Sommercamps hinter uns. Wir werden das in die Fortschreibung der digitalen Agenda, die jetzt ansteht für das kommende Frühjahr, mit aufnehmen und werden die Punkte bei den zuständigen Häusern, das ist ja nun mal in so einer Landesregierung, natürlich abladen. Sie fragen, was habt ihr gemacht? Ihr habt gehört, was da kommt. Das Thema Inklusion spielte zum Beispiel eine Rolle. Da fragt man sich, das ist ja super toll, dass junge Leute schon an diese Dinge denken. Die sagen natürlich, Partizipation ist für uns ganz wichtig. Wir möchten teilhaben. Also die Anregung, lassen Sie die Schüler auch an solchen Diskussionen hier teilnehmen. Das sind Dinge, die sind eben ganz wichtig in dieser Gesellschaft. Soziale Medien fördern Partizipation, nicht nur im Guten, das wissen wir auch, aber die Möglichkeit besteht. Wir haben hier das Mentimeter vorhin gehabt, das sind ja solche Dinge, das gab es vor 5 Jahren eben nicht.
Also ich würde gerne ergänzen, weil ich das DigiCamp dieses Jahr auch besucht habe. Ich denke, wir erleben jetzt eine Jugend, die wieder mal anfängt, darüber nachzudenken, was erwartet uns in der Zukunft. Und die Diskussionseinladung, denke ich, ist, Sie haben täglich mit Jugend zu tun, die Diskussionseinladung an die Jugend zu sagen, denkt, natürlich denkt über die Zukunft des Planeten nach, aber denkt bitte auch mal über eure digitale Zukunft nach und artikuliert euch. Also die Einladung ganz explizit, macht euch bemerkbar, sucht euch die entsprechenden Zugänge. Ich habe vorhin darüber gesprochen, das wissen die wenigsten, dass für die Ausstattung der Schulen, also gerade bei Schülern und Eltern, für die Ausstattung der Schulen ist eben nicht das Land zuständig, es ist eigentlich auch nicht der Bund zuständig, sondern das sind die Träger für zuständig und das sind in der Regel die Kommunen und Landkreise. Also geht hin, werdet laut, ja, weil man euch sonst die digitale Zukunft klaut, um mal diesen Spruch ein bisschen abzuwenden, macht euch stark und fordert es genau da ein. Das ist natürlich eine Frage der Priorisierung. Die Kommunalhaushalte und die Kreishaushalte sind alle auch unter Druck. Aber da muss man eben, wer nicht laut schreit, der bekommt auch nichts. Das ist ein bisschen auch Demokratie. Und ich denke, dass man das auch nutzen könnte, um Schüler dort einzuspannen, zu sagen, so, wenn ihr eine bessere Ausstattung wollt, dann müsst ihr zum Schulträger gehen und müsst sagen, wir brauchen eine bessere Ausstattung. Ihr, Kommune oder Landkreis, ihr seid dafür ursächlich verantwortlich.
Gilt es natürlich dementsprechend auch Räume zu schaffen, in denen solche Zielgruppen auch zu Wort kommen können. Zu Wort kommen im Endeffekt auch ein wichtiges Thema Geschlechtergerechtigkeit. Ines Bieler hatte ja dazu auch vorhin schon getwittert, wieder eine männlich besetzte Runde. Also auch hier die Frage, inwiefern auch im Bereich Wissenschaft, eben auch im Bereich Wirtschaft in diesem Themenfeld tatsächlich auch Frauen stärker berücksichtigt werden. Eine IT-Technologie, die männerdominiert ist, in solchen Runden, die Männer dominiert sind, sind das natürlich auch, glaube ich, wichtige Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Aber
naja, das ist natürlich ganz klar, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Aber ich glaube, der Digitalisierungsbeirat ist ein gutes Beispiel dafür, dass da schon eine ziemlich ausgewogene Besetzung sich automatisch ergibt, weil die Kompetenzen natürlich auf allen Seiten liegen. Und ich kann auch sagen, wenn man die digitale Agenda sieht, die zuständige Projektleiterin, jetzt Referatsleiterin im Wirtschaftsministerium, die digitale Agenda erstellt hat, ist eine Frau in einem ganz großen Frauenteam. Und das muss man auch mal sagen, das ist jetzt ein Zufall, dass jetzt hier ein Mann sitzt. Wenn man hier jemanden haben wollte, der digitale Agenda in- und auswendig kennt, dann ist das die Kollegin Zieslock, die sowohl den Digitalisierungsbeirat als auch die Koordination mit den anderen obersten Landesbehörden vornimmt. Und das ist auch natürlich ein Thema, das durch alle Ebenen angekommen ist. Wir als Ministerium dürfen ja gar nicht mehr von Frauen sprechen, wir sprechen von MWD. Und das ist so. Das ist ein falsches Bild, was hier gerade entsteht.
Ja, Wirtschaft wahrscheinlich durchaus ein wichtiger Aspekt, ne? Nach wie vor sehr männerdominiert. Aber okay, damit würde man jetzt wahrscheinlich ein zu großes Fass aufmachen, denke ich. Wir wollen letztlich auch Raum lassen noch für Fragen aus dem Publikum. Dementsprechend habe ich hier die ein oder andere Wortmeldung.
Jo, vor 7, 8 Jahren bin ich bei Herrn Slowik aufgeschlagen und habe da meinen Jungen in die Schule gegeben und bin selbst hier in der Stadt als Unternehmer unterwegs und bin da viel Unterlassung ist da offenbar geworden, zum Beispiel dieser Internetanschluss über den ISDN-Übertragungsweg. Da ist mir halt aufgefallen im Nachhinein, dass Antennenkabel, was du durchaus Gigabit hätte in das Schulhaus gebracht, vorher kaputt gemacht wurden. Da ist uns aufgefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, guck mal, wir holen das über das Mobilfunk rein. Da hat es geheißen, Mensch, wer soll denn das bezahlen? Da hat es geheißen, Mensch, die Stadt hat für mehrere 10.000 Euro einen Buddel Aktion vor, um ein Kabel hier reinzulegen. Da sage ich, Mensch, das passt doch überhaupt nicht, ein Kupferkabel und. Das heißt, ich wollte mich einbringen, wir wollten was machen und der Schulleiter hatte überhaupt keinen Handlungsspielraum. Muss das so bleiben? Kann das nicht mal geändert werden? Wir haben gesagt, Mensch, welche Möglichkeiten bestehen denn? Da haben wir gesagt, Mensch, die Internetseite, eine Schülerzeitung, ja, das haben wir einfach gemacht, das konnte man nicht unterbinden, das läuft heute noch. Aber die Ausstattung mit den Computern, die Software, die da drauf läuft, da hat es geheißen, wir setzen uns an den Tisch, wir haben da eine Option, die versuche ich, sage ich mal, als Fachmann, als Betroffener, als Elternteil mit dem Schulhaus gemeinsam voranzubringen. Da sind wir uns übereingekommen, wie wir das machen wollten. Es ist uns nicht die Chance gegeben worden, in dieser Stadt dort was anders laufen zu lassen, als man das bisher immer hat eingetreten. Meine Kinder sind nachher bespaßt aus der Schule gekommen, haben gesagt, Mensch, guck mal hier an dem Bildschirm, dieses Windows XP und gucke mal hier dieser Virenscanner, der überaltert ist und gucke mal hier diese Lizenzbedingungen von einem Turbo Pascal, wo wir immer wegklicken müssen, dass das doch bitte mal lizenziert werden möchte. Was wir hier in der Schule für eine total tolle lebensnahe Medienkompetenz vermittelt bekommen. Ich sage, ja, mein Junge, zu Hause machen wir das anders, da hast du eine Chance, lass uns das doch ins Schulhaus bringen. Ja, wir dürfen wir und können das alles nicht. Muss denn das so bleiben? Herr Slowik, wir treffen uns heute hin und wieder in der Stadt in diesem Bildungsausschuss, wo Haufen Leute zusammensitzen und sich gegenseitig austauschen, was sie alles nicht können. Warum ist denn keiner dabei, der sagt, lass uns das einfach mal machen?
Herr Slowik, an Sie.
Genau diese Punkte mache ich außerhalb der Stadt und das klappt, aber es klappt eben nicht hier in der Stadt. Und das sind sozusagen der Appell an die Leute, die da vorne alle sind. Ist es denn nicht möglich, Strukturen zu schaffen, die da was unterstützen, die da was ermöglichen und nicht nur die da was unterbinden, was verhindern? Ich bin, sage ich mal, als Elternteil und als Unternehmer, als Steuerzahler recht unzufrieden mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit. Außer von dem Schulleiter, da bin ich voll begeistert.
Dankeschön. Ich gebe die Frage weiter.
Also ich glaube, der Vorwurf geht fehl. Es gibt hier, wenn ich richtig informiert bin, in Halle einen Stadtrat, der über bestimmte Dinge, Sie haben ja selbst von diesem Ausschuss gesprochen, der über bestimmte Dinge entscheidet. Die Gemeinschaft der Bürger der Stadt Halle hat beschlossen, dass da in diesem Stadtrat die Leute sitzen, die da sitzen. Das ist Demokratie. Das Land oder der Bund oder die Wirtschaft, was sollen die da machen? Ich meine, am Ende ist die Trägerschaft der Schulen bei der Stadt Halle. Da müssen Sie in der Stadt Halle was ändern.
Okay.
Leiter, der Schulleiter muss doch eine Möglichkeit haben, das zu beeinflussen. Ich finde, seine Möglichkeiten sind unheimlich beschränkt.
Okay, also es waren noch weitere Fragen.
Ja, mein Name ist Wiedemann, ich bin Lehrer an der Grundschule in Halle. Ich schaffe nicht alles zu sagen, was ich habe. Also meine Frage war, nach welchen Kriterien werden also die Gelder sozusagen verteilt? Denn ich finde es sehr bedenklich, die Aussage vom Herrn Langhoff, dass man den Mund weit aufreißen muss, um an was ranzukommen. Wir hatten also auch ein medienpädagogisches Konzept im Laufe eines Jahres für die Schule erarbeitet. Eins, was machbar ist. Es ist auch, ich sage mal, durch den Bildungsausschuss ganz gut durchgekommen, aber es scheiterte dann halt an den Finanzen wieder. Aber es kann eben nicht sein, dass man auf Spuren von Jules Verne Potemkinsche Dörfer entwerfen muss, nur damit man dann irgendwie was hat, was groß und schön ist, was förderungswürdig ist, was in der Praxis vielleicht gar nicht umsetzbar ist. Meine zweite Frage hat ja der Herr Lichtenberg beantwortet, denn die war, was passiert mit unserem Projekt, was wir erarbeitet haben, müssen wir ein neues machen? Denn für eine Grundschule war der Rahmen dieses Konzeptes also wirklich so, als wenn ich eine Universität oder eine Hochschule oder eine Berufsschule ausrüsten will. Also das war hochwissenschaftlich für Grundschule nicht tauglich. Ja, also wenn meine Schule jetzt sozusagen dieses Blatt unterschreibt, dann sind wir weiter im Fördertopf. Aber ich komme auf meine Frage zurück, nach welchen Kriterien werden die Gelder jetzt also weiter verwendet? Glasfaserausbau erstmal überall? Denn wir hatten ja gehört, das Thema lieber keine Endgeräte, weil wir wissen nicht, wie wir sie warten sollen, wie wir sie halten sollen. Zur gleichen Zeit haben wir aber schon E-Learning und Lizenzen und so weiter im Hinterkopf. Das funktioniert ja nur, wenn wir dann auch Endgeräte haben.
Also kann ich relativ schnell antworten. Glasfaserausbau, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Wir haben aber einen regelmäßigen Austausch mit den Kollegen und können auch, und das werden wir auch, da wo es aus unserer Sicht auch für die Beratung möglich ist, forcieren, dass die Schulen, die wir als Netzwerkschulen haben, vorzeitig einbeziehen werden. Alles andere wird dann abgearbeitet werden, so wie es Herr Nebel ja auch ein Stück weit beschrieben hat. Aber im Moment zu Ihrer Frage der Auswahl von Schulen. Also es ist eben anders als das, was Sie erlebt haben in der IKT-Richtlinie. Hier geht es jetzt nicht darum, dass ein Konzept bewertet, bepunktet und am Ende in irgendeine Rangliste eingetragen wird. Darum geht es nicht, weil wir haben zumindest erreichen können, dass wir diese Grundlegung auf Entwicklungsziele der Schule orientieren können und die Mittelzuweisung ist über die Schülerzahl erfolgt. Also entsprechend der Schülerzahl wurden die Mittel bereits dem Schulträger angezeigt, die verfügbar sind. Und es gibt lediglich eine Priorität, die eine hatte ich schon angedeutet mit den mobilen Endgeräten, dass ein Schulträger in seinem Aufgabenbereich die grundlegende Ausstattung mit Verkabelung, WLAN an seinen Schulen vorrangig betreiben muss, bevor es weitere Möglichkeiten der Finanzierung von weiteren Wünschen und Ausstattung eben gibt. Also insofern ist die Frage einfach zu beantworten. Es werden alle Schulen berücksichtigt.
Es werden alle Schulträger berücksichtigt. Danach setzt wieder ein politischer Prozess ein. Es tut mir leid, dass ich wieder darauf verweisen muss. Ein Landkreis wird also für sich entscheiden müssen, baue ich Leuchtturmschulen aus oder statte ich alle Schulen gleich aus? Das ist ein Prozess, den ich bei mir in meinem Landkreis sozusagen beobachte. Politische Diskussion, Demokratie oder in diesem Fall, Sie leiten eine Schule in Halle, die Stadt Halle bekommt für ihre Schulen ein bestimmtes Kontingent zugewiesen. Wer wie viel dafür bekommt, was damit gemacht wird, das sind Dinge, die die Community, also die Kommune von Halle für sich beschließt nach demokratischen Spielregeln. Und genau darauf habe ich verwiesen, dass in diesen demokratischen Spielregeln es manchmal nicht ganz verkehrt ist, wenn diejenigen, die davon profitieren werden oder würden, nämlich die Schüler, dann auch mal sagen, lieber Stadtrat, wir möchten darauf hinweisen, dass die Schulen bitte so und so mit diesen und jenen technischen Lösungen ausgestattet werden. So läuft das Spiel.
Bin ich noch, also die Stadt hat sich dran gehalten, also Stadt Halle hat sich an die Zusage der anteiligen Förderung gehalten und zahlt also für meine Schule, also ich bin nur Lehrer dort in der Ü55-Generation, die eigentlich noch die digitale Revolution erleben will. Und zwar in der Wirklichkeit und nicht auf dem Papier. Also die Stadt Halle zahlt ihre 17.000 Quetsch-Euro mit dem Ergebnis, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen keine Tablets, 2 Smart Panels bekommen wir hoffentlich noch. Also da ist ja schon mal von der Stadt, muss ich sagen, kann ich sagen, das funktioniert bei mir an der Schule. Schule ans Netz habe ich übrigens selber gemacht. Unsere Straße wurde erschlossen. Es wusste keiner vom Schulträger. Erst nach langem Trampeln habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ich wohne 2 Meter weiter. Ich sage, ich habe schnelles Internet. Warum geht das nicht für Schule? Nach Trampeln hatten wir es dann auch gehabt. Ja, gut, ich bin fertig. Danke.
Okay, danke. Jetzt hatte ich hier noch eine Wortmeldung. Hier, genau, dann.
Nadja Hagen, ich bin nur Medienpädagogin und nicht von der Schule und mir fehlt so ein bisschen das, was immer im Nebensatz erwähnt wurde. Ich weiß auch, dass es jetzt schon 12.30 Uhr ist, deswegen ist das vielleicht jetzt die Hausaufgabe an der Stelle. Was ist außerschulisch? Was passiert da? Wo findet digitale Agenda außerschulisch statt? Das habe ich jetzt nicht gehört. Vielleicht waren das die 5 Minuten, wo ich dann mal kurz geistig abwesend war, aber ich habe es von Ihnen nicht gehört jetzt hier in den letzten 1,5 Stunden. Und ich wundere mich, ich muss das nochmal sagen, es hat vorhin niemand von Ihnen Einspruch erhoben, als der Herr Slowik meinte, die Fortbildung, das gibt ja dann welche, bei denen sich das nicht mehr lohnt. Da haben Sie gar nicht gezuckt. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich finde, es lohnt sich immer, auch Lehrer, wenn die bald in Rente gehen sollten, auch für die sollte sich eine Fortbildung lohnen, auch aus eigener Perspektive der Lehrer. Und das ist vielleicht auch der Bereich, wo das ins Außerschulische geht. Man kann das nicht unterscheiden, da lohnt sich's noch, da lohnt sich's nicht. Selbst wenn die in Rente sind, ist ja das Wissen nicht verloren. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das hier so weggefallen ist. Ich stelle jetzt keine Frage mehr, weil die Zeit ist ja auch um.
Gut, ich würde 30 Sekunden nehmen. Im Bereich der digitalen Agenda gibt es einige, sagen wir mal, Graswurzelentwicklungen, die mit dem wunderschönen Begriff regionale Digitalisierungszentren irgendwie versehen wurden. Also sprich, Kommunen, die sich aufgemacht haben und gesagt haben, also ganz unterschiedliche Strukturen, Landkreise, Städte, aber auch Gemeinde Hohe Börde fällt mir jetzt so ein, eine rührige Bürgermeisterin, die einfach sagt, so, wir wollen das Thema Digitalisierung hier bei uns vor Ort irgendwie in den Griff kriegen. Wir brauchen Strukturen, die in die in Fußballverein gehen, zu den Rentnertreffs, alles Mögliche versuchen zu bespielen und tatsächlich dort vor Ort auch Angebote zu machen, Generationen zusammenzubringen und so weiter und so weiter. Das beobachten wir mit großer Spannung. Also das ist so ein spontaner Prozess, der da entstanden ist, der aber durch ein kleines Zusatzbudget, was der Digitalisierungsbeirat auch quasi über das er verfügen kann, auch gefördert hat. Und ich muss sagen, es ist eine der besten Entwicklungen, die die digitale Agenda inzwischen hervorgebracht hat, dass es tatsächlich auf der down to earth, auf der Graswurzelebene angekommen ist und die Leute da sagen, okay, wir wollen was machen, wir wollen alle Gesellschaftsschichten mit einbeziehen, wir wollen für die Rentner was haben, für die Schüler was haben, für die Leute, die irgendwo in der Freizeit auch unterwegs sind.
Also diese regionalen Digitalisierungszentren sind dann auch durchaus angegliedert an Wirtschaftsunternehmen, an Innovationen vor Ort, aber auch an kommunale Einrichtungen. Insofern könnte das tatsächlich eben gelungener Ort sein, ebenso wie Bibliotheken, die mitzudenken sind. Natürlich eben auch die Kinder- und Jugendhilfe, das war die Frage, die vorhin ja auch aufkam, inwiefern die in die digitale Agenda eingebunden ist, auch in den Beirat letztendlich vielleicht noch vermehrt eben Zuspruch findet. Aber das wurde ja beantwortet letztendlich auch. Aber es ist natürlich eben wichtig, dass wir diesen Verquickung von außerschulischen Instanzen in der Schule. Wenn Sie noch Zeit haben, wir sind ein wenig über der Zeit drüber. Zwei Minuten.
Ich möchte erwähnen, dass alle vier davon gesprochen haben, dass es digitale Hausmeister oder IT-Verantwortliche in den Schulen geben soll, die das professionell umsetzen. Ist dafür Geld angedacht? Sind da Stellen angedacht oder ist das nur eine Luftnummer? Die Kreise können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie vor 10 Jahren kein Personal dafür bereitgestellt haben. Jetzt sollen Dinge umgesetzt werden. Jetzt erkennt man, dass Personal beim Schulträger notwendig ist. Gibt es dafür Geld? Sie wissen selber, was eine Stelle kostet.
Nicht im Rahmen des Pakts. Also da sind keine Personalstellen eben mit berücksichtigt.
Das hatte ich vorhin schon ausgeführt. Das ist, so wie Sie es apostrophiert haben, ist es natürlich klar. Das ist genau das Problem, das über viele, viele Jahre zu einem guten Teil auf dem Rücken der Lehrkräfte ausgetragen wurde. Und es ist klar, dass der Schulträger seine Verantwortung da wahrnehmen muss. Ich kann jetzt auch gar nicht anders antworten, ja. Weil genau das, das ist die rechtliche Grundlage. Und ich kann auch Ihnen nicht hier schlechterdings versprechen, dass wir da als Land Möglichkeiten sehen, den Schulträger da tatsächlich substanziell zu unterstützen. Das sind Aufgaben, die er wahrzunehmen hat und die er in seine Personal- und Haushaltsplanung aufnehmen muss. Kann ich leider nicht anders antworten.
Ist so.
Okay. Ich bin ein solcher Lehrer, der 25 Jahre sich selbst ausgebeutet hat und die IT in seiner Schule auf einen provisorischen Stand gebracht hat. Der professionelle Stand muss jetzt eigentlich umgesetzt werden.
Die Wirtschaft redet mit Engelszungen mit den Kommunen, ja, und sagt, Leute, ihr müsst das anders hinstellen. Mit einem IT-Verantwortlichen, der nicht krank werden darf, der nicht in Urlaub gehen darf, der meistens nicht auf dem aktuellen Stand des jeweiligen Wissens ist, das ist schwierig. Also praktisch geht es so nicht. Ja, und wir sehen auch, Lehrerstunden sind Goldstaub, die sollte man nicht für IT-Administrationstätigkeit verbraten. Das geht so nicht. Aber insofern denke ich, ist das hier auch eine Artikulation dieses Problems, das wir auch mitnehmen müssen und am Ende auch mal mit den kommunalen Spitzenverbänden bereden müssen. Also sprich Städte und Landkreistag.
Okay, wir sind nichtsdestotrotz weit über die Zeit hinaus. Letztendlich digitale Agenda auf dem Prüfstand ist letztendlich auch kein Endstand, sondern ein Prozess, den wir beobachten, den wir weiterhin auch begleiten müssen. Ich glaube, Stellschrauben, an denen es noch zu drehen gibt, haben wir einige, aber da gab es hier auch schon durchaus Impulse, die man dann auch in die weiteren Diskussionen mitnehmen kann. Insofern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn jetzt einige Fragen tatsächlich in der Kürze der Zeit eben nicht berücksichtigt werden konnten, finden sich ja vielleicht tatsächlich jetzt in der Mittagspause noch Anlass zum Gespräch. Und ich danke einerseits für die Aufmerksamkeit und andererseits für die Gespräche mit Ihnen. Dankeschön.